vorletzten Termin sagen lassen, dass ich das Thema Gleichheit irgendwie erst um 10:30 anfange, unglaublich brutal durchgerücken habe, sodass es irgendwie nicht gut geklärt worden ist. Oder dass es ein Problem ist, ob es überhaupt, wie man so sagt, rübergekommen ist. Jetzt habe ich mir gedacht, dass wir das Thema Gleichheit richtig gehen, ein wenig wiederholen. Und zwar habe ich da ein Verfahren dazu. Ich bringe die Hauptauskünfte, die ich das letzte Mal gemacht habe, halt in aller Kürze damals, in Erinnerung. Und dann nehmen wir uns einfach Fälle von Gleichheitsforderungen vor, die es ja gibt. Und schauen, ob sich und in welchem Maß sich an denen das zeigen lässt, was ich vielleicht sehr abstrakt erstmal über das Zeug hingesagt habe. Also die ganze Reihe hat die Absicht, ist ja irgendwie schon klar geworden, aber ich sage es mal nochmal, hat die Absicht, Werte oder Titel, die in der bürgerlichen Gesellschaft absolut anerkannt sind, so anerkannt, dass alles, was es an Kritik gibt, sich auf die beruft, im Namen der Freiheit, im Namen der Gleichheit, auch im Namen der Solidarität, wird Kritik geübt. An der Gesellschaft. Es ist die Kritik, mit der man nicht gleich in der Kommunistenecke ist, mit der man erstmal im Prinzip Gehör finden kann. Mit der man verstanden wird. Das sind Anliegen, die gelten was. Klar, dann geht es weiter, man kann die übertreiben und dann kriegt man gesagt, man ist entweder ein Utopist oder ein Illusionist. Und wenn man es immer weiter übertreibt, dann gibt es den Übergang, dann wieder die Gegenseite, die böse Absicht und dann kommt man doch ins Extremistenlager. Aber erstmal jedenfalls sind Gleichheit und Freiheit und Solidarität Werte, die absolut gelten. Jetzt ist die Aufklärungsabsicht der Veranstaltungsreihe war, zu zeigen, das sind deswegen Werte, die absolut gelten und Anerkennung finden, deswegen, weil sie ja gerade nach den bürgerlichen Verhältnissen rufen, in denen irgendeine Unzufriedenheit entstanden ist. Deswegen jetzt war immer die zweite Seite der Überlegung, das ist ein Wert, mit dem wird argumentiert. Aber das ist, außer dass es ein Wert ist, eine Sache. Freiheit gibt's, Gleichheit existiert. Es hat fast was davon, dass man Forderungen erhebt, wie gegen Gesellschaften, die es gar nicht mehr gibt. Ja, im Feudalismus ist der Ruf nach Gleichheit revolutionär. Da sind wirklich die Rechtspositionen von Bauern und Rittern grundverschieden. Es war insofern eine revolutionäre Forderung in der Französischen Revolution, wenn welche Freiheit und Gleichheit gerufen haben. Aber damit haben sie die Verhältnisse eingeführt, in denen Freiheit und Gleichheit herrscht. Und dann war die Rede davon, was ist überhaupt Freiheit? Ja, Freiheit ist dieses Recht des Individuums im Rahmen des Erlaubten, mit Mitteln seines Eigentums, seinen eigenen Vorteil zu suchen. Das ist Freiheit in wirtschaftlicher Hinsicht. Was da alles dran war, das will ich nicht alles wiederholen. Im selben Sinn muss man sagen, Gleichheit existiert. Die Gleichheit, die existiert, ist Gleichheit. Eigentlich kann man so sagen, es gibt eine Gleichheit, die existiert und das ist die Freiheit. Soll heißen, indem, dass die Leute frei sind, nämlich alle berechtigte Privatpersonen, in dem sind sie gleich. Ansonsten, liegt ja auf der Hand, ist Gleichheit eine Abstraktion.
Ja, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mit dieser Phrase "All men are born equal". Alle Menschen sind gleich geboren. Mit der Phrase, die es ist ja klar, dass die Menschen nicht gleich sind in dem Sinn. Gleich mit, gleich groß, gleich gesund, gleich alt, gleich geschickt. Gleich aufgelegt. Dass die Leute in diesen Hinsichten nicht gleich sind, weiß jeder Mensch, das ist völlig klar. Insofern ist die Forderung, Gleichheit soll herrschen, ist die Forderung, der Staat, die politische Macht, die es gibt, soll die Verschiedenheit der Menschen, auf die sie trifft, nicht zur Grundlage verschiedener Rechtsstatus machen. Dass einer arm ist und dass einer reich ist, soll keinen Unterschied in dem machen, dass er und inwiefern er und wie sehr er Staatsbürger ist. Auch das ist eine Forderung, die hat historisch schon Zeiten gesehen, wo sie umstürzlerisch war. Und nicht erst seitdem es Kapitalismus gibt, sondern es hat noch lang Kapitalismus gegeben, da war die Rechtsgleichheit nicht eingeführt. Also dass zum Beispiel im Deutschen Kaiserreich das allgemeine Wahlrecht überhaupt erst nachdem der Kaiser weg war, eingeführt worden ist, oder täusche ich mich jetzt? Was ist dann die Gleichheit, die eingeführt wird? Ja, es gibt verschiedene soziale Lagen, es gibt verschiedene Eigentümer. Größere und kleinere. Aber die Staatsbürgerrolle, die Gleichheit vor dem Recht, soll das nicht beeinflussen. Das, kann man sagen, ist jetzt durchgesetzt. Wenn man die aktuellen Forderungen nach Gleichheit registriert, merkt man, das sind echte Restposten, wenn es noch gibt. Und ich sag mal Restposten, wenn es noch gibt. Und welche, die zum Teil überhaupt halt aus dem rauskommen, dass die Gleichheit gar nicht als das genommen wird, was sie wirklich ist, nämlich Rechtsgleichheit. Da war damals, vor inzwischen 4 Wochen, glaube ich, die Rede dann noch davon, oder 6 sogar, die Rede dann noch davon, dass Gleichheit, die Gleichheit der Privatpersonen, das Absehen von den Unterschieden, die sie mitbringen, das ist ja gerade die Lizenzierung der Konkurrenz. Wenn man Ungleiche unter gleiche Bedingungen stellt, Schwache und Starke, nach den gleichen Regeln kämpfen lässt, Arme und Reiche in der gleichen Konkurrenz antreten lässt, völlige Rechtsgleichheit, dann ist es ja gerade die Art und Weise, wie die Unterschiede zum Tragen kommen, und zwar gerechtfertigterweise zum Tragen kommen, nicht dadurch, dass sie politisch hergestellte Unterschiede sind, also nicht per Privilegium, nicht per ungleichem Gesetz kommen dann die ungleichen Ergebnisse zustande, sondern gerade durch das gleiche Gesetz kommen die ungleichen Ergebnisse zustande. Also Gleichheit und Armut und Reichtum verträgt sich prima, denn Gleichheit ist doch die Forderung nach der Abstraktion von den Unterschieden und der gleichen Unterwerfung und das Recht. Jetzt, wie bei der Freiheit, würden die Menschen Gleichheit als das auffassen, was ich jetzt gesagt habe, wären sie keine Anhänger davon. Gleichheit ist die Rechtsstellung, die Stellung der Untertanen zur Staatsmacht in einer Konkurrenzgesellschaft. Gleichheit ist die Abstraktion von den Unterschieden, die die Leute mitbringen und die Weise, wie die Unterschiede deswegen gerade zur Geltung gebracht werden. Wenn man sich das so klar macht, ist man ein Gegner der Gleichheit. Hält man das nicht für eine progressive Forderung? Es liegt aber auf der Hand, die Leute halten das für was Gutes. Und wo kommt es her? Es kommt daher, dass außer wer sich zur Gegnerschaft dazu entschließt, niemand bereit ist, den abstrakten Gehalt dieses Versprechens, Gleichheit vor dem Gesetz, wirklich für das zu nehmen, was er ist. Nämlich nur Gleichheit vor dem Gesetz. Das eigene ist, das Eigentümliche ist, dass jeder, der sich auf Gleichheit beruft, dann doch ein bisschen mehr meint als die Gleichheit vor dem Gesetz. Er meint das doch mit der Gleichheit der Unterordnung unter die gleichen Gesetze auch irgendeine Sorte von Ergebnisgleichheit mit versprochen wäre. Und nur weil er das meint, entdeckt er Ungleichbehandlung, wo ungleiche Konkurrenzresultate rauskommen. Da möchte ich jetzt mal meinen Punkt machen und sagen, gut, das war jetzt diese Erinnerung, ja, das habe ich so oder so ähnlich alles damals auch schon erzählt. Jetzt wollte ich mal einen Punkt machen und sagen, was gibt es denn heute überhaupt noch für Gleichheitsbewegungen? Man kann auch sagen, Antidiskriminierungsbewegungen. Was wüsste man? Es gibt die Frauenbewegung. Die ist bekannt. Gut, es gibt noch mehr. Also noch weitere. Ja, es gibt, also ich wusste jetzt gar nicht, dass es das gibt, aber jedenfalls, die Forderung nach Gleichheit kann man sich gut vorstellen, dass von der Ausländerseite herkommt oder von denen, die die Behandlung der Ausländer ekelhaft finden. Denn da liegt ja wirklich was vor. Die haben wirklich nicht denselben Rechtsstatus. Das sind ja Ausländer. Das sind ja Leute, die leben unter Sondergesetzen. Ob die hier überhaupt sein dürfen, ist eine Frage, die ist eben nicht selbstverständlich, sondern das wird genehmigt. Und das wird genehmigt unter restriktiven Bedingungen. Tja, und darüber ist es nicht bloß, ob er überhaupt da sein darf, der Fremde, sondern auch wie er hier sein darf, ist er anderes als das des Deutschen. Also, die Leute dürfen keine Verbrechen begehen hier. Die werden dann nicht bloß eingesperrt, sondern weggeschickt. Nehmen wir mal, es gibt da natürlich die Behindertenbewegung, ja? Gegen Diskriminierung von Behinderten. Das ist auch eine Gleichheitsbewegung.
Ja, viel mehr fallen mir jetzt nicht mehr ein. Rückblickend.
Homosexuellen Bewegung ist auch eine Nichtdiskriminierungsbewegung, stimmt. Rückblickend. In Amerika waren es die Schwarzen in den 60ern. Nehmen wir mal die Sache, die prominenteste, die Frauenbewegung. Die hat einen Ausgangspunkt. Ja, die hat einen Ausgangspunkt, der ist wirklich ein Anlass für eine Gleichheitsbewegung. Nämlich im Ausgangspunkt haben die Frauen wirklich mitten in der bürgerlichen Gesellschaft, mitten im 20. Jahrhundert, keine gleiche Rechtsstellung gehabt. Wer jetzt fordert, das ist ein Unrecht, also wer sagt, das ist das Unrecht, das ist ein Unrecht, das ist das Unrecht, und sagt, da wollen wir ja Gleichheit. Was wollen Sie? Ja,
Man merkt übrigens, wie durchgesetzt der Maßstab ist. Wenn jemand von sich sagen kann, ich werde nicht gleich behandelt, der kriegt wirklich recht. Der kriegt recht im Sinn von, da sagt die Gesellschaft nicht, was willst denn du mit deinen Forderungen, sondern wenn es stimmt, liegt hier ein Missstand vor. Ab 18, ja. Ja, dann ist der, irgendeine Grenze ziehst du auch. Also, da kommt irgendeiner und sagt, noch früher, das macht ja die SPD in manchen Bundesländern jetzt schon, noch früher 16, 14, gut. Dann kann man sich immer noch ein wenig überbieten und schauen und denken, vielleicht kommen die Jungwähler zu uns, wenn wir die sind, die am ersten gesagt haben, man soll noch früher werden lassen, aber. Ja, das ist halt, in dem Fall hast du halt, es gibt den Rechtsstatus unmündig, Kind, noch nicht zu Rechtsgeschäften fähig. Das ist nicht aus Diskriminierungsabsichten erfunden worden, sondern das ist erfunden worden, weil klar war, es gibt Kinder, die unterschreiben auch mal was, da können sie hinterher nicht für eintreten, sollen sie auch nicht für eintreten müssen. Also sind sie zu Rechtsgeschäften unfähig. Also sind sie eben prinzipiell, das stimmt, keine freien Rechtspersonen in der bürgerlichen Gesellschaft, weil halt noch Kinder. Das wird dann noch schöner. Die Stimme soll nicht verschenkt bleiben, aber dem Kind kann man sie nicht lassen. Könnten die Deutschen auch für die Ausländer wählen, ja, sagen wir, es gibt eine Art Vormundschaftsverhältnis. Also, ich möchte nochmal, damit wir wieder auf den Punkt zurückkommen. Ich kann schon verstehen, dass in der bürgerlichen Gesellschaft jemand, der zu dem Schluss kommt, er hat keinen gleichen Rechtsstatus, dass er sagt, das ist ein Unrecht. Und die bürgerliche Gesellschaft sagt auch, da hast du recht. Trotzdem ist es keine gute Idee. Woran leidet denn jemand, der keinen gleichen Rechtsstatus hat?
Er wird nicht gleich behandelt, ja. Und wenn du jetzt also diese Sache, das finden wir auch nicht alle kennen, so automatisch, du sagst, dass man dieses Recht durch die Kraft, das hängt alles vom Gesetz ab. Und das Gesetz wird dann definiert, ob man die gleiche Rechte haben darf.
Ja.
So Menschenrechte zum Beispiel, die allgemeinen Deklarationen, die müssen dann ihr Gewicht besetzt werden in partikulären Gesetzen. Und was da passiert, natürlich garantiert keine automatische.
Also wir haben da zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Gleichheit vor dem Gesetz. Und das heißt dann, wenn ein Kind unmündig ist, ist halt gesetzmäßig erklärt, es ist unmündig. Und wenn die Frau, wie in den 50er Jahren noch, nicht voll geschäftsfähig war, also größere Beträge nicht ohne Zustimmung des Mannes ausgeben konnte, dann war die Gleichheit vom Gesetz eigentlich gewahrt, denn das Gesetz war nun mal so. Die zweite Ebene ist jetzt, sind die Gesetze gleich? Und die Kritik gibt's, und die Kritik, die hat ja auch gehört schon. Ja, man hat entdeckt, dieses Gesetz passt nicht mehr in die Zeit.
Ist nicht, ja, mit welchen Kriterien dann? Mit welchen Kriterien wird das dann dieses Vergleich gemacht? Weil, wie du sagst, also passt nicht an die Zeit, da hat man schon ein Ideal, womit man es vergleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Branche du willst. Willst du eigentlich, dass die akzeptieren oder irgendwie die praktische Anwendung, menschliches Gesetz?
Also die Anwendung wollte ich nicht kritisieren, die ist ja klar. Wer meint, er wird im Sinne des Gesetzes schlecht behandelt, geht zum Richter und er findet es schon raus. Also das ist die uninteressante Seite. Interessante Seite ist jetzt gut, man hat das Gesetz, dass Frauen nicht geschäftsfähig sind, verändert. Man ist zum Schluss gekommen, ich habe jetzt einmal absichtlich so etwas Blöds gesagt wie, das passt nicht mehr in die Zeit. Was waren die Entdeckungen, die die gemacht haben? Also was hat die denn davon überzeugt, dass es nicht mehr in die Zeit passt?
Dass zum Beispiel ja durch die wirtschaftliche Aktivität der Frauen begrenzt wurde oder die Frauen als Konsumenten zum Beispiel nicht vollständig sein können, so wie die Männer. Dass es die Sprache nicht,
ja, und da ist auch was dran. Es ist ja nicht so, dass irgendwie einfach so Werte in der Luft sind und dann sagt die Regierung, wir empfinden heute anders als gestern. Sondern dafür haben sie Gründe. Und der Grund in dem Fall war, längst waren die Frauen als selbstständige, bürgerliche Subjekte unterwegs. Es war eben nimmer wie im 19. Jahrhundert, wo die Frau im Wesentlichen daheim war. Wo also die Rolle in der Gesellschaft, also in der Wirtschaft, im Geschäftsleben, wo die Rolle eigentlich ganz wenig gespielt worden ist von Frauen. Ja gut, ihr Gesetz hat dann ihnen zu ihrer Optik gepasst. Jetzt, wenn die Frauen aber tatsächlich im Geschäftsleben drin sind, als Arbeitskräfte, wenn sie selber Geld verdienen, wenn sie also tatsächlich eine gewisse ökonomische Selbstständigkeit gegenüber dem Mann haben, na, dann wird anerkannt, dass das auch Recht ist, dass sie das haben müssen. Und übrigens nicht von selber, da mussten ja auch welche auf die Straße dafür. Also so einfach geht es auch nicht. Nur es ist ein Protest, der nicht gleich in die Ecke Aufrührer und Zerstörer der Gesellschaft gerückt wird, sondern es ist ein Protest, der findet da gewisse Resonanz. Wenn Leute sich jetzt also da beklagen, im Sinne von, ich werde nicht gleich behandelt, ich hätte ein Recht auf Gleichstellung und die Gleichstellung ist nicht passiert, dann klagen sie also auch ein, dass sie voll zur Konkurrenz zugelassen werden wollen. Dass das, was sie stört, das ist, dass sie nicht voll zur Konkurrenz zugelassen werden. Man merkt, es ist eine Forderung, die hat noch voll den Gehalt, die praktisch die bürgerliche Gesellschaft fertig machen. Das ist nichts über die hinaus. Das ist keine Kritik an der Konkurrenz, sondern das ist eine Kritik, dass man nicht voll zur Konkurrenz zugelassen ist. Ja, es gab da eine richtige Dialektik in der Bewegung. Das, wovon ich jetzt erzähle eigentlich, ist die alte Abteilung. Die sicher seit den 50ern und 60ern erledigt ist. Das ist die Abteilung, die es am Rand der Gewerkschaften als Frauenbewegung, als Blaustrümpfe schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt. Forderung nach rechtlicher Gleichstellung. Forderung nach voller Zulassung zur Konkurrenz. Nach Anerkennung als voller Rechtsperson wie Männer, was eben nicht ganz der Fall gewesen ist. Jetzt gibt es doch in der Gleichheitsforderung, gerade weil sie bloß die Forderung ist, ich will zur Konkurrenz zugelassen werden. Es gibt da zwei Dinge drin. Die eine ist die, immer noch die Verwechslung von Erlaubnis zur Konkurrenz und Resultat. Die ist deswegen interessant. An der Frauenbewegung, aber bestimmt an jeder anderen genauso. Weil, wie die Gesetze erstmal korrigiert waren, die alten, seitdem wird mit dem Konkurrenzresultat bewiesen, dass die Gleichbehandlung nicht vorliegt. Ja, also wenn er das kennt, es studieren 50% Frauen, aber in der Professorenschaft sind, aber Professorinnen sind bloß, jetzt weiß ich nicht, 2 oder 10 oder irgendwas, halt sehr wenig von den Professoren. Es studieren so und so viele Frauen Medizin, aber die Chefarztposten in den großen Kliniken sind doch zu 98% oder 87% von Männern besetzt. Was ist für Argument? Es ist das Argument, ich schließe vom Ergebnis auf die nicht gleich behandelt. Und an der Stelle muss ich jetzt schon sagen, da umkürzt dazwischen die Konkurrenz raus. Ja, wenn die Gesetze die sind, dass Frauen studieren dürfen, dass sie sich auch für Chefarztposten melden dürfen, dann sind die, dann liegt die Diskriminierung, wenn überhaupt, überhaupt nicht mehr in den objektiven Verhältnissen der bürgerlichen Gesellschaft, sondern wenn es sonst nichts wäre, tja, bei den Professorenkollegen oder so, in der Meinung von Leuten, gar nicht mehr in wirklichen gesellschaftlichen Einrichtungen. Ja, und das andere ist, muss man vielleicht mal rumdrehen noch, an allen Karrierepunkten kommt immer raus, die Frauen werden zur Karriere voll zugelassen, aber im Effekt sind doch die Männer die in wenigstens, was die große Zahl betrifft, die Spitzenpositionen erreichen, aber auch bei der Masse, die mehr verdienen. Frauen werden schlechter bezahlt. Ist es Ungleichbehandlung? Fragen wir uns doch mal, ist es Ungleichbehandlung? Nein. Wer möchte sagen ja, oder du sagst nein? Gut.
Ja, ja. Also die Mehrheit der Frauen ausübt, sind ja schlecht bezahlt. Und sie sind nicht schlecht bezahlt, weil die Frauen da arbeiten, sondern weil sie Frauen sind. Was ich damit meine, ist, dass also in der Beschreibung der Arbeit oder anders ausgedrückt. Wenn ein Mann zum Beispiel auch einen typisch grauen Beruf ausüben würde, der würde genauso viel bezahlt im Gesetz wie eine Frau. So, wenn
die Seite stimmt. Aber die andere Seite musst du ja auch noch sehen. Die Seite, warum heißen denn die Dinger Frauenberufe, die schlecht bezahlen?
Ja, also sind die denn, wie sag ich so, sind die schlecht bezahlt, weil sie Frauenberufe sind? Oder eben als Frauenberuf ziehen sie auch damit? Oder ist ein Charakteristikum auch, dass sie schlecht bezahlt sind, weil sie zum Beispiel wenig produzieren oder wenig wird? Jeder aufschließen kann, dann wenn die Leute im Rahmen der Leute in der Gesellschaft eine Arbeit, die jeder aufschließen kann, dann wird sie auch schlecht bezahlt. So, warum sind denn die Kassierinnen im Supermarkt zum Beispiel nicht 50% Männer?
Antwort? Warum nicht? Sagen,
weil die Männer bessere Möglichkeiten haben, weil sie vielleicht eine stets bessere Erziehung gehabt haben oder wegen gesellschaftlicher Einstellungen für sie als Minderung ihres Status gesehen wurde, wenn sie so eine Arbeit hätten und sie das besser zukünftig versuchen oder können.
Also außer dem Erziehungsargument kommt in deinem Beitrag nichts vor, außer Absichten, Willen, Wunsch. Männer versuchen halt was Besseres zu kriegen. Nee, an der Stelle ist man schnell dabei zu sagen, ja, das probiert jede Frau auch, was Besseres zu kriegen, und das Schlechte nimmt sie erst am Schluss, ist ja klar. Also bleibt es, hängt dein Argument an der besseren Erziehung. Und genau da hast du aktuell wirklich die Widerlegung, die haben nicht die bessere Erziehung. Stimmt
seit,
nicht.
Seit kurzem?
Ja, seit 10, 15 Jahren mindestens. Wahrscheinlich mehr seit 25.
Naja, okay. Aber es ist auch die Einstellung, dass zum Beispiel viele Frauen psychologisch gesehen die werden so gezogen, dass ein Beruf machen und Karriere machen oder so, das nicht so wichtig angesehen wird wie die Männer. Ich habe mal gesagt, nicht nur, ob das richtig ist oder falsch ist, sondern wie es ist. So dass die Frauen vielleicht tatsächlich eigentlich doch für ihre Leiter aufgehen.
Meine Botschaften müssen manchmal immer nur so etwas Jugend eher für die zugerichtet werden, darauf sich in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft zu behaupten, wenn sie nicht mehr. Das ist nach wie vor immer noch so.
Schlechter bezahlt als die jeweils vergleichbaren Männer, das ist ein Faktor.
Und dann ist das, warum das so ist.
Ja.
Und ich sage, dass es ist so, weil sie die Arbeit nicht schlechter bezahlt wird. Und es könnte historische Gründe, warum das so ist, oder andere Gründe, aber es ist kein, nicht als Frauen per se werden sie schlechter bezahlt. Es ist ein Charakteristikum der Arbeit, nicht der Personen oder der Gender der Personen, des Geschlechtes der Personen, die diese Arbeit tun.
So, da hast du ein Argument, fast so, wie du es vorhin gebracht hast beim Recht. Zwar ganz anders Feld, aber ähnlich wie beim Recht. Ja, das stimmt schon, was du da sagst, wenn eine Frau und ein Mann an derselben Kasse sitzen und dieselben Stunden machen, dann werden sie auch gleich bezahlt kriegen. Das stimmt schon. Aber das ist nun mal ein Frauenarbeitsplatz und der ist schlechter bezahlt als andere, als Arbeitsplätze, die für Männer überwiegend vorgesehen sind und die Männer ergreifen. Sagst du, naja, diese Form von Gleichbehandlung, also gleicher, meinetwegen kapitalistischer Gerechtigkeit, gleicher Arbeitsplatz, gleiche Bezahlung, die wird schon irgendwie durchgeführt werden. Aber es bleibt ja die andere Seite schon noch, warum sind Frauenarbeitsplätze Frauenarbeitsplätze? Und das ist nicht einfach damit zu erledigen, dass man sagt, naja, irgendwie scheinen die die zu nehmen. Ja, stimmt schon. Also, es ist ja aber einiges zusammengetragen worden. Also ich will jetzt nicht wieder ganz zum Anfang zurück. Was ist zusammengetragen worden? Es war ein Argument, das finde ich ganz wichtig. Die Gerechtigkeit, gerade bei der Bezahlung, ist doch die Gerechtigkeit des Marktes. Also da ist doch, da muss man eigentlich sich selber davor hüten, dass man sagt, wie gerecht ist jetzt das? Der Witz ist doch die Umkehrung. Erst einmal ist es der Markt, der Arbeitsmarkt. Und dann gibt es Gesichtspunkte der Gerechtigkeit, die dann hinkennt, hinten dran, übrigens manchmal durch Mitarbeiter der Gewerkschaft, die Gerechtigkeitsgesichtspunkte dann zusammen mit den Unternehmern erfindet und vereinbart. Ja, unser eins wird doch erstmal sagen, von jeder Arbeit wird man müde. Die sind es doch, die sagen, manche Arbeit schafft mehr Wert als andere. Stimmt doch überhaupt nicht. Wenn was stimmt, heißt, manche Posten werden schwerer besetzt. Für manche muss man, manche Arbeit kann jeder machen, manche kann nicht jeder machen. Und das, was jeder machen kann, ist auch nicht weniger anstrengend. Was jeder machen kann, schlägt gegen den Bewerber aus, weil man gleich einen anderen nehmen können. Doch, also die Bezahlung folgt doch dem Gesetz der Konkurrenz, folgt doch nicht am Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. Es ist erstmal wichtig, dass man sich von dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt erstmal ein Stück weit distanziert und sagt, also wenn, dann ist es ein Resultat von Konkurrenz, das nachträglich oder in Deutschland begleitend Überhöhungen kriegt, warum das in Ordnung geht. Zusammen zwischen Unternehmern und Gewerkschaften vereinbarte Gesichtspunkte der Lohnhierarchie. Aber da dürfen wir sie nicht erstmal selber gleich mit hinterstellen und sagen, ja, wenn einer disponiert, schafft er mehr Wert, als wenn einer bloß irgendwas macht. Vom Standpunkt der konkreten Arbeit aus ist jede nötig. Und nötig kann man nicht steigern. Man kann nicht sagen, nötig, nötiger. Wenn was nötig ist, ist nötig, unverzichtbar. Es gibt keinen Grund, von der Seite der konkreten Arbeit aus einen Beitrag zur Arbeitsteilung für geringer oder höher zu achten als ein anderer. Also es war jetzt bloß ein Exkurs zum Thema, die ganze Bezahlung ist doch keine Gerechtigkeitsfrage, sondern es ist doch eine Frage von Marktmacht, Arbeitsmarkt. Deswegen sind jetzt die Argumente, die ihr dann gebracht habt, auch wirklich, die nützen was. Argumente. Ja, wenn es so eingerichtet ist, dass der Mann die Familie ernährt und die Frau zuverdient, dann ist die Fähigkeit, dann ist die Freiheit, dass sie verdienen kann, aber nicht unbedingt muss, ein Element ihrer Schwäche bei der Bewerbung. Man kann denen weniger zahlen und die kommen doch. Das ist schon die ganze Antwort auf die Frage, warum ist das so? Und jetzt möchte ich aber von der anderen Seite, das hast du nämlich auch eingebracht und das ist ja auch nicht falsch, von der anderen Seite her auch, da gab es immer eine Diskussion. Ja, ist jetzt eigentlich der Umstand, dass die Frauen die Kinder kriegen und doch irgendwie übergewichtig die Familie hüten? Ist das jetzt wirklich eine Minderung ihrer Leistungsfähigkeit? Muss man sagen, erstens, also wenn sie überhaupt hingehen, die 8 Stunden, nein. Natürlich leisten die es selber. Wenn sie nicht hingehen, dann sind sie sowieso Teilzeitkräfte, dann kriegen sie auch bloß teilbezahlt. Also das geht jetzt wieder die Bezahlungsrelation nichts an. Es kommt aber was anderes. Die kapitalistische Gesellschaft fragt doch auch da wieder, fragt doch gar nicht, wie ist es, leistest du genauso viel, sondern die sagt, gegen dich haben wir Einwände. Der Unternehmer, gerade in Zeiten, wo 10 sich anstellen, wenn er einen beschäftigen soll, der Unternehmer sagt ja, was gibt es denn für Einwand gegen Bewerber? Und der Umstand, dass eine Frau ein Kind kriegen kann, also 8 Wochen rausfällt, wo gar nicht klar ist, ob sie es tut. 8 Wochen, was weiß ich, 12 Wochen, 16, ich weiß nicht genau, halt wie lange der Mutterschaftsurlaub geht. Es ist gar nicht gesagt, dass es tut. Es ist auch nicht gesagt, dass das ihnen was kostet übrigens. Naja, die kriegen dann diesen Urlaub und dann versichern sich die Unternehmer in der Regel gegen das Risiko. Dennoch, der mögliche Ausfall, auch das, dass die Frauen möglicherweise mal von dem Recht Gebrauch machen, anstatt daheim zu bleiben, weil das Kind krank ist. Sagt die Unternehmerseite, ja, wenn das so ist, dass das bei dir möglich ist, dann ist das ein Einwand gegen einen Bewerber dieser Art. Und wenn ich mir zwischen allen raussuchen kann und eh von allen zu viel da sind, ja, dann wende ich den Einwand auch ein. Es ist gar, in Wahrheit gar kein Beitrag zu der Frage, wenn die arbeiten, arbeiten die schlechter oder weniger intensiv oder irgendwas. Damit hat es gar nichts zu tun. Gegen Bewerbergruppen werden Einwände erhoben, die auch von der Prüfung des Einzelfalls sich freimachen. Übrigens, man muss sogar sagen, sich freimachen müssen. Wenn ein Personalchef die Leute antanzen lässt und sagt, wen nehme ich? Er muss ja, sag ich mal, er muss ja einen Rassismus der Selektion anwenden. Er kann doch nicht fragen, arbeitest du so viel wie jeder andere? Ja, das weiß er ja noch gar nicht. Den muss er, wenn er ihn nimmt, hat er ihn, den Bewerber. Dasselbe, was gegen Frauen geht, möglicherweise scheiden die wegen der Familie irgendwann mal aus, dann ist es ein Einwand und nicht, dass man sie gleich nicht nimmt. Aber das Risiko bezahlen sie durch niederen Lohn. Dasselbe Verhältnis gibt es gegen Leute, die älter sind. Ganz simpler Rassismus des Alters. Ja, wer mal über 40 ist und sich in der Industrie anmeldet, der kriegt gesagt, erstens, in dem Alter kommen langsam die Krankheiten. Und zweitens, ob der sich noch umstellt auf die jeweils neueste Hardware und Software. Zack. Einwand gegen den Bewerber, erstmal wird er nicht genommen. Übrigens, es ist nicht, ob das Individuum sich umstellt, ob das Individuum krank ist. Zu der Prüfung kommt es gar nicht. Man muss sagen, zu Recht, weil wie sollen die gehen? Der Personalchef wendet den Rassismus seiner, er hat so seine Kategorien an. Und was schlecht, und alle Konkurrenz, nein, alle möglichen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit werden übersetzt in Konkurrenznachteile, die der Bewerber durch Billigkeit zu entgelten hat. Dann ist er ein durchaus attraktives Angebot. Insofern ist es die Gleichbehandlung als Lohnarbeiter, die Unterschiede groß macht, die vielleicht ganz klein sind und die Unterschiede, die es am Individuum vielleicht gar nicht gibt, ihm als Mitglied einer Kohorte einfach zuschreibt. Also das war jetzt ein bisschen zum Thema Gleichbehandlung, Ungleichbehandlung. Ich will sagen, es ist gerade die Gleichbehandlung als Arbeitskraft. Die Gleichbehandlung vom Personalchef, der sagt, ja, Risiken gehen wir bei der Einstellung nicht ein, wenn es irgend zu vermeiden geht. Oder wenn, dann lassen wir sie uns entgelten, und zwar vom Bewerber. Wenn das der Standpunkt ist, dann ist es nicht die Ungleichbehandlung, dann ist es die Gleichbehandlung, die zu dem Resultat führt.
Ja, wenn die Grenzen oder die Kriterien, auf denen die Gleichheit angesetzt wird, die verschieden sich ja. Also ich habe heute ganz andere Info auch, als ich es vor 1898 gehabt habe. Also typisches Beispiel, Vorträge in der Frauen in sogenannte Männerfirmen. Und da ist es ja, faktisch so, dass vor 100 Jahren gesagt worden ist, der Mann hat, also die Frau könne oder sei nicht geeignet für eine Männerberuf, weil sie von der Physis her kann er in der Lage ist. Hat es gestimmt vor 100 Jahren, hat es nicht gestimmt. Wie ist es heute?
Gott, irgendwann.
Hat sich.
Übrigens, genau wie.
Warte mal, ja. Lass mich das zu Ende führen. Hat sich heute in einem gesellschaftlichen Rahmen, eine faktische größere Gleichheit hergestellt? Oder hat sich gegenüber vor 100 Jahren ja wirklich die Konstitution, die durchschnittliche gesellschaftliche Konstitution, kann man keine Frage, ich weiß es nicht zu beantworten. Bloß die Unterschiede in der Gleichheit waren da.
habe ein wenig Schwierigkeit zu verstehen, was du sagst.
Naja,
die Unterschiede in der Gleichheit, was du damit meinst.
Naja, wenn ich vor 100 Jahren wenn vor 100 Jahren in einem Männerberuf eine Frau gefällt hat, dann hat sie Schwierigkeiten gehabt. Das hat sie ja heute weniger. Das war nicht der Fall.
Gut, und jetzt ist die Frage, warum? Ne?
Ja.
Gut. Ein Versuch, warum?
Ja, da habe ich ja
du hast zwei hypothetische Antworten gesagt. Sind die Arbeiten leichter geworden, was schwere körperliche Arbeit betrifft? Oder sind die Frauen kräftiger geworden? War eigentlich deine Alternative. Und jetzt, was halten wir davon? Das war dein Angebot. Sind die Arbeiten heute leichter oder die Frauen stärker? Ist jetzt nach beiden Seiten abgelehnt worden. Aus folgendem Grund. Die Anpassung von Beruf und Mensch findet im Kapitalismus sowieso nicht so statt, dass die Wunder wie zueinander passen müssen. Das stimmt so rum und so rum nicht. Vorher dein Argument genau richtig, als ob die Frauen vor 100 Jahren weniger hart gearbeitet hätten. Die meisten waren Bäuerinnen und naja, wie die aussahen nach 40 Arbeitsjahren, das kann man ja sogar heute noch studieren, wenn man aufs Land fährt. Ja, das macht den Menschen halt fertig.
Und ich habe eine komische Vermischung aus harte Arbeit in den Sinn hat auszuhalten,
ja.
Harte Arbeit in den Sinn, dass dort gewisse körperliche Voraussetzungen dazu brauchst. Also das mache ich auch so ab und das Totale an der Industrialisierung, dass ich in dem Sinne mit sich emanzipiert von den körperlichen Voraussetzungen. Das ist das wirklich nicht mehr gibt, was es vor 100 Jahren vielleicht gegeben hat, dass was in der Spiel oder Anerkennung ist, das Schwere, das wir mal schwer erleben müssen. Das kann heute aber wirklich jeder glauben. Dass deswegen allerdings die Berufe ganz im Gegenteil überhaupt nicht weiter auszuhalten sind, sondern über die Einkündigkeit, über das, was zwar nicht von den Menschen verlangt wird, sie sowohl geistig als auch körperlich die Leute zu mehr zerschlagen. Also insofern früher mag ich schon sagen, dass Frauen der Spiel im Krieg viel am Platz war.
Frauen haben fast Leckerbeine erweitert und zwar fraglich, und das hat man dann als Statistik ganz störende Moral oder so. Also eigentlich, es gab auch Frauen, die schwere Arbeiten damals, die waren einfach nicht gebraucht. Oder die waren gebraucht, die wurden gebraucht als eben zu daheim alle diese Arbeiten zu verrichten, die nicht bezahlt wurden, umsonst. So in dem Sinne, deshalb gab es auch keine, vielleicht keine Forschung zu machen für die Industrie, aber nicht, weil sie es nicht können. Es ist, ja, ich weiß nicht, ob man das in den Kriegsstellen geht, aber
ich. Ich möchte mal eine Auflösung in die Sache, was mag sich da geändert haben, reinbringen. Die Hauptänderung besteht darin, dass das Wachstum des Kapitals einen immer größeren Bedarf nach Arbeitskräften gehabt hat im Laufe des letzten Jahrhunderts und dass deswegen die männliche Arbeitsbevölkerung, die erst einmal ursprünglich von der Familie her, der Mann war halt der, der das Geld verdient, der war da, der hat sich da angemeldet. So, und die Kombination von die Industrie macht sich immer mehr von erlernten wie von körperlichen Voraussetzungen frei, hat zugleich die benutzbare Arbeiterressource vergrößert in Richtung Frauen und in Richtung Kinder. Auch Kinder hat man ja dann arbeiten lassen im erheblichen Umfang. So. Und wenn das erstmal normal ist und wenn das erstmal zu einem allgemeinen Zustand wird, naja, dann kann jemand, der sagt, die können das gar nicht, der steht irgendwann steht da verloren im Posten, weil es längst passiert. Aber passieren tut es nicht, weil irgendwer eine gute Meinung von der Leistungsfähigkeit der Frau entwickelt hat. Sondern weil halt die Kapitalisten sagen, wir haben nicht genug Leute jetzt für gewisse Arbeiten, die wir uns jetzt raussuchen, wo wir uns, da geht dann alles durcheinander. Da geht dann der Glaube, das vertragen die, der Glaube, die haben dünnere Finger, die sind dafür geschickter als Männer mit den groben Fingern. Wie das alles zugeht, ist alles völlig wurscht. Jeder kann jederzeit Beispiele dafür anführen, dass wenn da Not am Mann ist, kann es immer genau das umgekehrte Exemplar genauso. Bloß, der wirkliche Grund ist erstmal nicht, dass sich das eingebürgert hat, dass die beschäftigt werden. Dass das allgemein den Lohn gesenkt hat, dadurch, dass immer dann die Frau auch noch mitarbeitet. Dass inzwischen der Zustand erreicht ist, dass eben der Mann mit seinem Männerlohn keine Familie mehr ernähren kann, weil es so normal ist, dass er Frau mitarbeitet. Mit oder auch arbeitet. Also, das ist erstmal der Kern. Da kommt es her. Und dann bilden sich natürlich die entsprechenden Meinungen drüber. Ja, wenn die Frauen erst einmal ein Drittel der Lohnarbeitsbevölkerung stellen, ja, dann kann man nicht gut mehr sagen, die können ja nicht für Geld arbeiten. Das macht dann auch niemand mehr. Und wer es dann noch macht, ist ein sichtbarer Reaktionär, von dem man dann auch weiß, der will die Frauen wieder an Herd und Heim zurückschicken, wo sie doch schon im Arbeitsleben stehen. Das weiß man dann auch. Wer es dann noch vertritt, der legt sich mit den schon eingerichteten Verhältnissen an. Und insofern ist die ganze großartige Emanzipation, die ist schon klar, als Durchführung immer noch die Aktivisten braucht, die das machen. Aber die ist eigentlich ist sie die Leistung der Einbeziehung der Frauen ins Arbeitsleben, weil die Nachfrage nach Lohndienern halt zugenommen hat.
Ja, das ist jetzt immer noch eine Frage, also die Gleichheit, das Rechtssystem ist noch. Denn es ist die Frage damit nicht geklärt, dass man das ja auch bei den Frauen, wenn die Schwäche nicht stattfinden würde, dass sie das nicht über den Arbeitsmarkt machen. Sonst versteht das nicht. Also entweder ist es eine Gleichheit.
Also könnte sich dann ja eigentlich gerade einen besseren Anruf oder warten, bis er einen besseren hat.
Nämlich ist es gerade umgekehrt, dass es anders. Einerseits ist die Familie auf die Zuverdienste der Frau angewiesen, andererseits aber besteht schon das Einkommen des Mannes da, und deswegen muss nicht die ganze Reproduktion der Familie über das Einkommen der Frau bestimmen. Und deswegen geht es, dass die Frau weniger verdient, aber sie muss auf jeden Fall zuverdienen, sonst können wir den richtigen Job nicht annehmen.
Ja.
Jetzt hat er nicht noch aber die schlichtige und einfache Antwort in der Frage, in einem gesellschaftlichen Zusammenhang, dass die Rolle der Frau ist schlichtweg und einfach maßgeblich in einem reproduktiven Feld zugeschrieben wird, nichts anderes.
Ja, ich meine ja, für heute gilt mehr, dass es einfach sich eingebürgert hat, dass die beiden Belastungen den Frauen.
Es ist, ja. Es beginnt zu verschwinden, aber das beweist ja, dass es noch da ist.
Ich wollte jetzt nochmal zurück zu dem, was du da sagst. Also, weil du sagst, das war bei mir jetzt irgendwie verwirrend. Und wo der Verstoß vorliegt, den du jetzt sagst, da kann heute die Klägerin vor Gericht ziehen und kriegt Recht. Wo der Verstoß vorliegt, den du sagst, für dieselbe Arbeit in derselben Fabrik, selben Definitionsmerkmale schlechter bezahlt werden. Das ist nicht mehr erlaubt. Insofern ist die Gleichheit des Rechtssubjekts ist so gewahrt. Was anders ist, dass insofern ist vielleicht auch richtig, dass man mal daran erinnert, ja Gott, Frauen, das sind heute das sind sehr viel verschiedene Angelegenheiten. Du hast ja. Natürlich ist das erschreckend.
Ja, klar, aber das hat nichts mit der Gestaltung des Arbeitsplatzes zu tun als Frau.
Es ist nicht so, dass die Mutter kommt bei der Stadt doch dran. Zu diesem Alter auf dem Boden, du hast vier Kontrollen. Jeder sagt, der macht die Teile aus dem Bett. Also, Lohneinkommen ist nicht bei der Stadt. Das heißt, Familie ist anhängig von dem Lohnarbeiter.
Wo soll das hin? Ja. Wo? Wo? Ja, das war.
Ich glaube, das ist sehr stabil einfach. Und wir diskutieren heute noch Gegensatz von Karriere. Und wir diskutieren heute noch Gegensatz von Karriere oder Familie für die Frau. Nein, zu gehen. Wie ist denn das auch? Wenn Karriere dann nicht Familie und wenn man das nicht ist, dann kann ich nicht.
Ja, und da musst du aber erstmal sagen, ja, weil es halt auch ein Gegensatz ist. Dass man nicht gleich in die Ideologie stecken und sagen, ja, das sind ideologische Einwände gegen die Frauen. Ja, das ist ja auch ein Gegensatz. Dass die heutzutage an Karriere verlangen, dass die Leute beliebig zur Verfügung stehen. Dagegen ist es, wenn ein Mensch noch eine andere Pflicht hat, noch was anderes, was wichtig ist, ist ein Einwand. Und das wird halt grundsätzlich als Verdacht getätigt, Frauen haben diese andere Sphäre als wichtige Pflicht vor sich. Ja, und der Einwand spricht halt dann dafür, dass, und jetzt wieder zurück zu deinem, dass man, wenn man für vorgesetzten Posten wählen will, man die Frau nicht so leicht nimmt als den Mann. Immer in Erinnerung behalten, dass du sagst, ja, dieser Nachteil, die Frau steht der Karriere vielleicht nicht so hundertprozentig zur Verfügung, wie ihr Mann es würde. Das kann ja auf dem einzelnen Arbeitsplatz, wenn sie auf den kommt, kann man es gegen sie nicht mehr einwenden. Aber so leicht kommt sie nicht hin. Ja. Dann muss sie auch so bezahlt werden wie der andere. Ja. Frauenarbeitsplätze, da ist es auch so. Und wenn auf die ein Mann geht, kriegt er auch nicht mehr bezahlt als eine Frau. Aber das Ding heißt Frauenarbeitsplatz, weil so klar ist, diese Arbeitsplätze sind vorgesehen für Frauen. Oder da zielt auch das Personalbüro drauf, da setze ich Frauen drauf. Das sind Arbeitsplätze, die sind im Wesentlichen nicht mit Aufstiegschancen verbunden. Das sind Arbeitsplätze, die sind im Wesentlichen von jedermann zu machen. Das sind heutzutage sehr häufig Arbeitsplätze, die kann man ohne weiteres teilzeitmäßig vergeben. Und kommt da noch drauf, dass die Art Aufmerksamkeit, die man an einer Kasse braucht, sowieso keine 8 Stunden durchhält, sodass Teilzeit eigentlich die produktivere Variante der Ausnutzung ist. So, aber das sind alles Geschichten, die gehen aus davon. Also die anerkennen deine Forderung. Wenn mal derselbe Arbeitsplatz erreicht wird, muss er auch gleich bezahlt werden. Trotzdem schlägt ein Nachteil gegen die Frauen aus. Nicht in der Form, dass auf dem gleichen Arbeitsplatz eine andere Bezahlung gibt. Das gibt es ja nicht, das ist ja verboten. Aber dass man so leicht auf dem gleichen Arbeitsplatz nicht kommt, das gibt's. Und das ist das, gegen die ganze Gruppe wird der Verdacht, du stehst nicht so total zur Verfügung, wie das die Männer tun, betätigt. Und der Verdacht ist nicht einfach grundlos. Am Einzelindividuum braucht er sich gar nicht beweisen und könnte er sich gar nicht beweisen. Aber aufs Ganze gesehen ist er nicht grundlos. Und das ist dann die Konkurrenz des Arbeitsmarkts. Nein, der ist damit nicht verletzt. Das ist ja gerade der Witz. Es war ja vorhin mal das Paradoxe, was ich sagen wollte, aber was überhaupt zu der ganzen Gleichheitsdiskussion immer dazu gehört, dass es gerade die Gleichbehandlung ist, die den Unterschied zur Geltung bringt. Und die falsche Kritik ist, also bin ich nicht gleichbehandelt worden. Also ich plädiere jetzt echt auf Gleichheit. Das wollte ich ja sowieso als die große Geschichte, worauf ich da raus will. Es geht ja nicht bloß da so, aber das ist halt so ein Beispiel, das prominent ist, weil es viel Engagement auf allen Seiten hervorgerufen hat.
Ich wollte nur eins sagen, ich
selbstverständlich. Insgesamt ist es völlig richtig, wie überhaupt es unterhalb der geregelten Ausbeutung alle möglichen Verhältnisse gibt. Ja, gilt da und es gilt bei. Es ist bloß so, wie der Marx schon in seinem Buch gemacht hat. Der hat in dem Kapital, da geht es. Wir setzen voraus, der Arbeiter wird zu seinem Wert bezahlt. Was? Naja, das ist bei ihm auch definiert, die im Land anerkannten Notwendigkeiten, der Umkreis der notwendigen Lebensmittel, damit ein Mensch sich erhalten kann. Wie es damals mal so gesagt, es kommt jetzt nicht darauf an, dass wir in das weiter reingehen. Es geht bloß um einen Punkt. Der sagt, natürlich weiß ich, dass der nicht andauernd zu seinem Wert bezahlt wird, sondern dass eine Riesenabteilung des gesellschaftlichen Erfolgs davon kommt, dass man den Lohn unter das drückt. Aber wenn ich die Ausbeutung als System erklären will, dann weiß ich zwar um die Übertretung der Gesetze, die dauernd stattfindet. Aber mit der Übertretung erkläre ich das nicht. Denn der Witz ist, dass die Ausbeutung, also die Akkumulation des Reichtums auf der einen Seite, die ewige Armut auf der anderen, dass die mit der Befolgung der Gesetze zustande kommt. Dass sie außerdem auch noch dauernd übertreten werden, ist okay. Also wissen wir, halten wir im Gedächtnis, aber steht ja, das ist die Aufregung, die bringt doch jeder in der bürgerlichen Gesellschaft zusammen. Ja, hier wird das Gesetz verletzt. Das kann doch jeder. Die Kritik, die harte Kritik ist die, na, und wenn sie alle einhalten, ist dann in Ordnung. Da kommt raus, nein, dann findet genau das halt nach den Regeln statt. Na gut, deswegen ist völlig klar, dass es überall noch so ist, dass es das alles gibt, was du sagst. Und es ist bloß nicht das, was wir so zum Punkt machen wollen.
Ja.
Das stimmt schon, ja. Das will ich auch sagen. Ich will auch sagen, eigentlich will ich zwei Sachen sagen. Ich wollte die eine Ecke sagen, es gibt eine Kritik der Diskriminierung und die hat fast was Historisches. Im Sinn von, wenn wirklich nicht gleiche Rechtsstellung vorliegt. Ja, das war das Beispiel in den 50ern, noch waren die Frauen mit Volksschriftsrecht. Das ist erledigt. Insofern gibt es eine Diskriminierung in dem Sinn, kein vollberechtigtes bürgerliches Konkurrenzsubjekt. Die gibt es gar nicht mehr. Die Diskriminierung. Das andere, was man jetzt vorfindet, und das findet man viel vor, das ist die Diskriminierung, die geht aus vom Ergebnis und schließt zurück, also bin ich nicht gleich behandelt worden. Die lässt nicht gelten, dass die Konkurrenz doch lauter Verlierer produzieren muss und soll. Den Leuten möchte man doch lieber sagen, ja, weißt du nicht, dass die Konkurrenz Verlierer braucht und du gehörst jetzt halt mal dazu. Möchte ich lieber sagen, als das meint jeder, der über Diskriminierung vom Ergebnis her rückschließt, wird nämlich zum Fanatiker der gerechten Konkurrenz. Der sagt, nein, ich kenne andere Minderleister und das sind keine Frauen. In dem Fall als Beispiel. Wer sagt, ich kritisiere nicht die Konkurrenz, sondern dass ich keine gleichen Chancen gehabt habe, der möchte ganz gerechte Konkurrenz, immer noch, weil er mehr möchte natürlich, immer noch, Mensch denkt an sich und sagt, er möchte sich besser stellen. Aber wodurch glaubt er, dass er sich besser stellt? Eigentlich sagt er, ich bin fit zum Konkurrieren. Und man glaubt es mir nur nicht. Man lässt mir die Chance nicht, meine Überlegenheit gegen andere Konkurrenten zu beweisen. Deswegen führt doch der Antidiskriminierungskampf, der eben ausgeht von, es gibt verschiedene Resultate. Und bei den Resultaten schließe ich zurück auf die ungleiche Handlung, die gar nicht vorgelegen hat. Sondern vorgelegen hat, ja, der Ansteller benutzt halt alle Gesichtspunkte, die ihm einfallen, um Leute zu taxieren. Der führt doch zu einer solchen, zu einem gewissen Fanatismus des Konkurrierens. Bei den Frauen gibt es als Exzesse der Frauenbewegung. Ja, wir sind die Powerfrauen, wir können noch viel besser. Gibt es aber auch in der Form, Teile der Frauenbewegung haben schon gesagt, es ist unfair, uns das Militär vorzuenthalten. Klar, sagen die andere Hälfte sagt, bloß nicht. Ich will nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Es ist in der Logik der Forderung, dass man sagt, ja, da wird uns auch was vorenthalten. Das ist mal anders bei den Behinderten, dass es diese Absurdität der Behinderten-Olympiade gibt. Es kommt natürlich auch bloß davon, dass die sagen, wir können ja gerade so leisten wie die anderen und jetzt beweisen wir unsere Menschenwürde, unseren Wert, was wir sind. Dadurch, dass wir, Sie kennt man ja halt mit einem Bein Skifahren schneller als die anderen oder ähnlich schnell und eigene Leistungsklassen bilden und so weiter. Es erschöpft sich überhaupt nicht in, warum soll ein Behinderter nicht Sport treiben? Ja, wenn er das macht und seinen Spaß dabei hat, wer will sich neimischen? Nur, der Welt vorführen, dass Behinderte gerade so fanatisch Leistung bringen können wie die anderen, das ist ein einziges, ich greife das vor, ich kämpfe gegen das Vorurteil, gegen mein eigenes angeknackstes Selbstbewusstsein und das Vorurteil der Welt, indem ich mich als Extraleister aufbaue. Ja, da muss man sagen, da haben Sie doch wirklich den falschen Schluss aus dem Umstand gezogen, dass wenn in der bürgerlichen Gesellschaft irgendeinem irgendein Trumpf fehlt, Fuß, eine Hand, oder wenn er gelähmt ist, dass er dann gleich im Arsch ist, weil er dann am Arbeitsmarkt keine Chance mehr hat, dann kann er kein Geld mehr verdienen, dann kann er einpacken. Das ist die Wahrheit, weil halt auch in dieser Hinsicht gar nicht die Frage ist, welchen Beitrag zu einer Arbeitsteilung kann denn der leisten, sondern auch in dieser Hinsicht ist die Frage Preis und Leistung. Das billigste Angebot wird genommen und jede Leistungseinschränkung zählt nicht als, na soll er halt was machen, wo er das gar nicht braucht. Sondern die zählt als, ja, man muss ihm ja dasselbe Geld zahlen wie am anderen, dann nimmt man ihn nicht. Weil es halt gar nicht darum geht. Man teilt die Arbeit und dann ist wer was Bestimmtes nicht kann, der kann was anders. Ja, das ging schon. Das ist ja auch der Standpunkt der Rehabilitationszentren. Die sagen, ein Blinder kann wunderbar Telefone bedienen. Und so zu gibt es ja. Bloß der Witz ist, da braucht es eine staatliche Korrekturinstanz, damit die Leute überhaupt noch, und übrigens Auflagen, damit die Leute überhaupt eine Chance am Arbeitsmarkt haben. Denn die Einsteller sagen von sich aus, wenn es genug Bewerber gibt, nehme ich jemanden, der irgendeine Einschränkung hat, sowieso nicht, weil ich ja einen anderen kriege, der keine hat. Bis hin zu völlig wurscht, ob er blinder Telefone bedienen kann. Einer, der sieht, kann es ja auch. Und der kann dann noch was anderes auch. Also es ist, da wird ganz einfach der Standpunkt, wenn man sich raussuchen kann, nimmt man doch immer die alles können, immer die noch voll intakt sind und so weiter. Und das schlägt aus gegen die Behinderten so, dass sie gleich überhaupt keine Chance am Arbeitsmarkt hätten, wenn es nicht ein staatliches Korrekturprogramm gäbe. Also Großbetriebe müssen eine Behindertenquote erfüllen. Oder Geld abdrücken in einen Fonds. Ja, dann können sie sich raussuchen. Aber nur deswegen gibt es überhaupt angestellte Behinderte, muss man sich mal im Klaren drüber sein. Sonst würden sie voll rausfallen. Der Standpunkt der Durchschnittsarbeit, die bezahlt wird vom Unternehmer, schlägt eben gegen jeden, der irgendein Defizit hat, voll aus. Da soll auch ein Blinder lieber ein Feind der Konkurrenz werden, als sagen, das kann ich auch. Also das ist wieder mein Ausgangspunkt. In dem Fall für Gleichheit eintreten ist, ich will konkurrieren, ich kann konkurrieren und ich beklage mich nicht über nichts, außer dass man mich nicht lässt. Dabei, nochmal den Zusammenschluss, dabei ist die schlechte Lage gerade die, kommt gerade daher, dass er an der Konkurrenz beteiligt ist. Dass er nach den Maßstäben der Konkurrenz gemessen wird. Gut. Das haben wir für die Gleichheit noch gehabt. Eine Geschichte habe ich noch gehabt, das letzte Mal, da bin ich mir nicht im Klaren, ob wir uns da... Ob das vielleicht schwierig war und nicht hinreichend geklärt. Hier sind wir da. Dass die Forderung nach Gleichbehandlung eine Forderung nach Unterwerfung unter äußere Maßstäbe ist, wird richtig ausdrücklich, wenn die Forderung nach Gleichheit, die nach dem Ton kriegt, es ist der Ruf nach Gerechtigkeit. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist einerseits auch bloß eine Variante der Gleichheitsforderung. Denn was heißt schon Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt nichts anderes als, die Mächtigen sollen die Maßstäbe, die gelten, ohne Ansehen der Person anwenden. Wenn einer nach Gerechtigkeit ruft, der meint immer, mich nicht schlechter behandeln als andere. Ja, das ist, du machst den Schluss, auf den hinaus will. Und die Härte an dem Satz ist, die Forderung ist auch schon zufrieden, wenn andere genauso schlecht behandelt werden. Die Forderung nach Gleichbehandlung durch eine höhere Macht, also durch die Staatsmacht, die Forderung ist schon der Ruf, ich unterwerfe mich doch, dann unterwirf doch du, gefälligst du Staat, gefälligst die anderen in gleicher Weise. Insofern ist der Ruf nach Gleichheit dann doch ein bisschen ein anderer als der nach Freiheit. Wer Freiheit schreibt, nimmt den Standpunkt, sagen wir das Bourgeois, Egoismus ein. Ich will dürfen, meine Wege gehen, meine Interessen verfolgen, meine Stärken ausspielen. Der Ruf nach Gleichheit ist, wir sind Untergeordnete. Und wir haben nur eins zu verlangen, dass die Unterordnung an abstrakten Maßstäben passiert und nicht durch Ansehen der Person. Die berühmte, wenn an die Nase, weil wem die Nase nicht gefällt. Wer Gleichheit und Gerechtigkeit verlangt, der sagt, dass ich mich unterordne, dass ich an Maßstäben gemessen werde, die sich nicht nach meinem Wunsch und Geschmack orientieren. Das geht in Ordnung, aber nur unter der Bedingung, dass mit anderen genauso. Deswegen sind die Gleichheitsfanatiker und Gerechtigkeitsfanatiker mehr die Seiten der Unterwerfung betonen, während die Freiheitsfanatiker mehr den Bourgeois-Egoismus betonen. Es ist kein Wunder, dass meinetwegen in der Türkei eine Partei Gerechtigkeitspartei heißt und das sind Faschisten. Die betonen die Unterordnung mehr. Ja, dann gibt es eine andere Partei, die sind die Liberalen, die sagen, man soll jedem in der Konkurrenz so weit kommen lassen, wie er kommt. Ja, in Spanien, wie hieß es da? Ordnung und Gerechtigkeit, glaube ich. Also halt, es ist kein Zufall, dass Gerechtigkeit eine Faschistenparole ist. Und zu Recht. Das sind welche, die sagen, das Gemeinwesen krankt daran, dass die Unterordnung aller Volksteile nicht in gleicher Weise unter den Staatsdienst passiert, sondern manche sich was rausnehmen können. Das kann unterbunden. Gleiche Unterordnung, das ist Gerechtigkeit. Also merkt man, das ist auch noch ein Punkt, den habe ich das letzte Mal schon reingebracht.
Ja. Wobei natürlich die Spielregeln, nach denen untergeworfen werden sollen, nach Maßgabe der Faschisten wesentlich härterer Gangart sind als die eines liberalen Bourgeois. Das hat es für die Reichen gezeigt.
Ja, das ist der Schluss hebt es auf.
IG Farben hat in den kurzen KZs produzieren lassen.
Nochmal?
IG Farben hat in den KZs, also Bayer höchste ZRPP hat in den KZs produzieren lassen. Es ist egal, welche Herkunft sie wollen.
Die haben die gar nicht gewollt. Oder was weiß ich. Keine Wunschgemacht. Ich meine damit, dass die dürfen ja sich gar nicht unterwerfen und nicht als Mitglieder eingebunden.
Ja, aber jetzt da reden wir halt über zwei, ihr redet halt über eine weitere, also du sprichst jetzt über eine weitere Sortierung, die halt zu den Faschisten gehört. Innen, außen. Volksgenosse, Zugehöriger und die anderen. Es gibt nach innen bei den Faschisten die Kritik, dass nicht die gleiche Unterwerfung unter die Pflichten passiert. Dass es welche gibt, das sind die Abzocker, das sind die, die sich was rausnehmen, das sind die, die keinen Dienst leisten, sondern bloß absahnen. Die gibt's nach innen. Durchaus, gegen die Müßiggänger, gegen die langhaarigen Studenten, ist ein Faschist sofort dabei zu sagen, anstatt dass sie arbeiten. Kennt man doch auch heute noch. Ja, und was ist das? Das ist mein Anspruch als Untertan, als Volksgenosse, ist, dass wer anders sich nichts rausnimmt, und ich habe für immer, wenn im Land was nicht in Ordnung geht, wenn mir was nicht passt, die Konjunktur lahmt oder irgend sowas, der Wohnungsbau, es gibt keine Wohnungen, woran liegt's? Tja, da suche ich Schuldige, die ihr Pflicht nicht tun, sondern sich stattdessen es sich gut gehen lassen. Mit dem kann ich ganz schnell dabei sein. Und wie gesagt, die Faschisten haben das, sogar die Reichen haben die ja kritisiert. Oder näher noch, die haben bei dem Reichtum eine Scheidelinie gezogen und gesagt, es gibt einen Reichtum, der dient der Nation. Das ist der Produktion macht. Und es gibt einen anderen Reichtum, das sind die tun bloß abzocken. Das ist das Finanzkapital. Das raffende Kapital. Schaffendes und raffendes Kapital, das ist, da wird sogar vom Standpunkt des Dienstes aus das Kapital kritisiert, halt in einen Dienst und in eine Abzockerei auseinandergespalten. Vollkommen zu Unrecht. Denn die Unternehmer, die Betriebe leiden sie ja bloß, weil sie das wollen, was die Abzocker auch machen. Halt aus ihrem Vermögen mehr. Und die Abzocker tun ja auch einen Dienst, wenn sie ihr Kapital zukunftsträchtigen Branchen zur Verfügung stellen. Halt denselben, den jeder Eigentümer tut, wenn er sein Kapital investiert. Also die Trennung, die moralische Sortierung ist grundverkehrt, völlig unberechtigt. Nur, jetzt bloß die Idee, ich will ja zeigen, wo es herkommt. Die Idee gleicher Unterwerfung, die kann sehr fanatisch und sehr giftig werden gegen gewisse Gruppen. Eben in dem Fall meinetwegen langhaarige Studenten, die Bohemiers, gegen die waren sie sehr, gegen die Intellektuellen, aber wieder aus einem anderen Grund, und meinetwegen jetzt eben dann gegen die, übrigens, die Faschisten treten an, für die Arbeitslosen, gegen die Nichtstuer. Schöne Sortierung. So, und du kommst jetzt mit einer ganz anderen Geschichte. Die klagen eben nationales Zusammenhalten ein, welches einschließt Unterordnung aller Teile unter die Pflicht und Abgrenzung gegen alle die, die nicht dazugehören. Das ganze Ausländerthema. So, und dass die Juden, dass sie bei den Juden Leute, die deutsche Staatsbürger waren, als Ausländer geoutet haben. Das ist eine Spezialität, da muss man anders mal drüber reden. Die wurden entbürgert, ja, aber erstmal haben sie ja deutsche Bürger gehabt und dann haben sie gesagt, die sollen keine sein. Es ist halt der Fanatismus eines Krisenprogramms. Eben der Fanatismus, irgendwer muss doch hier unser Gemeinschaftswerk kaputt machen. Und Ausländer in dem Sinn wie heute haben sie ja gar nicht gehabt in der damaligen Zeit. Also dass sie ein paar Hunderttausend oder Millionen auch finden würden. Da haben sie welche, dem Deutschen eignet doch, dass er zusammensteht, dass er sich als deutscher Volksgenosse dem deutschen Wohl zur Verfügung stellt. Wenn dann im Land was schief geht, muss es Quertreiber geben und genauso rassistisch, wie sie gesagt haben, es entspricht dem Deutschen, dass er Deutschland vorankommen sehen will, hat er gesagt, und wer das hintertreibt, kann kein Deutscher sein. Und jetzt haben wir gesucht und gefunden. Gut, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig war jetzt da bloß, Gerechtigkeit, gleiche Unterordnung, ist eine rechte Parole, die deswegen nicht zufälligerweise dann halt manchmal von faschistischen Parteien als Parteiname gewählt wird. Und da passt noch der eine Punkt dazu, die Höchstwerte der Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Die Höchstwerte haben einen guten Klang. Jeder bedient sich ihrer und jeder spricht, äußert Kritik, wenn, dann im Namen dieser Dinge. Deswegen gibt es auch die aus der bürgerlichen Gesellschaft selber hervorgehenden Radikalismen. Das sind immer Übertreibungen und Vereinseitigungen von diesen Werten. Also Faschisten sind schon welche, die übertreiben den Wert der Gleichheit und Gerechtigkeit. Und sprechen noch die Wahrheit von Gleichheit aus, nämlich gleiche Unterordnung. Anarchisten sind die, die die Freiheit übertreiben. Die vergessen, dass Freiheit ein Gewaltverhältnis ist und jetzt im Namen der Freiheit das Recht der Gewalt bestreiten. Also die ordnungsstiftende, die Freiheit ermöglichende Gewalt nicht gelten lassen wollen. Also jetzt könnte man noch die Brüderlichkeit nehmen. Aufgreifen. Doris, ja. Ja. Ja, jetzt, das ist wie immer so mit dem Zeug, das Argument, das du jetzt sagst, da gibt es so viele verschiedene Strömungen. Stimmt schon. Es gibt sehr viele verschiedene Strömungen. Weil man muss, irgendwo muss man den Punkt suchen, wo sie sagt, warum nennen sie sich denn alle Anarchisten? Irgendwas haben sie doch gemeint. Richtig, mal sich auch wieder davon distanzieren, dass man sagt, ja, man kennt Kropotkin und der sagt wirklich nicht ganz dasselbe wie die Spanier und die sagen schon gleich nicht dasselbe wie die Raff meinetwegen. Ja, oder ja. Autonomen haben auch eine Richtung ins Anarchistische, bekennen sich auch zu solchen Traditionen. Aber nochmal der Versuch, was ist denn eigentlich die Kritik oder was ist das Gemeinsame? Von den vielen verschiedenen Ausprägungen und dass die verschieden sind, ist völlig klar. Naja. Könnten wir ja mal sagen, gut. Tun sie auch, eindeutig. Grenzen sich vom Staatssozialismus der Ostprägung ab. Zwar auf ihrer Reibungsfläche historisch. Das wollen wir nicht, was die gemacht haben. Das, wo dann wieder die großen Unterschiede losgehen bei denen. Ob die Freiheit, die sie meinen, auch Konkurrenz einschließt, ist was das ist nicht völlig entschieden. Es gibt welche, die sagen, ja, der Tauschhandel ohne die ganz großen Kapitale ist doch kein Schand, sondern könnte man gut machen. Es gibt wieder andere, die sagen, der Tausch ist schlecht. Aber, also, das ist mehr so eine Geschichte. Da fällt auf, dass die alle Anarchisten sich nennen und den Sortierungsbedarf, ja gegen kann man den anderen als Kameraden bezeichnen, wenn man beide sowas Verschiedenes in Sachen Ökonomie meinen, dass sie den Klärungsbedarf gar nicht so furchtbar hoch angesetzt haben, sondern dass sie erstmal eine Solidarität, haben dann schon auch Streits natürlich, aber dass sie erstmal eine Solidarität, und da fehlt mir noch die richtige Bestimmung nach der Seite der Macht, die sie bekämpfen. Weißt du sagst jetzt, das ist eine Opposition gegen die Macht, die sie gar nicht erst errichten wollen. Hat er auch was. Aber gegen die Macht, die sie bekämpfen, die sind doch alle Gegner des der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Staats. Was ist denn da das, was sie zusammenschließt? Ja, die Kritik der Repression. Ja, also das ist, gibt's doch richtig das Wort, ne? Repressionskritik. Oder sie entdecken dann immer und überall, oder sie entdecken viel Repression. Und jetzt könnte man nochmal sagen, na ja Gott, Gewaltverhältnisse entdecken kann doch kein Fehler sein. Was ist denn das Einseitige, wenn man die als Repression auffasst? Ja, schauen wir mal, ob es weiterhilft. Das ist, falsch ist bestimmt nicht. Ich will jetzt nicht alles, ich will nicht alles vorgeben, aber. Ja. Gegen die Ecken, ja. Ja, dass der Seite der Repression, die Seite der Nützlichkeit der Gewalt für die Verhältnisse, diese Seite kennen sie gar nicht. Dass deswegen sie sich auch täuschen, wenn sie meinen, die Menschen werden dauernd unterdrückt. Das ist irrig, die Menschen werden gar nicht dauernd unterdrückt, sie werden in Gewaltverhältnisse gestellt und in denen haben sie Interessen, die sie durchaus den Staat als nützliches Mittel von sich, und zwar von ihren, vom Staat ihnen auch oktroyierten Eigentumsinteressen erkennen. Der große Irrtum der Anarchisten ist, dass sie zwar die Gewaltverhältnisse sehen, aber das, was ihnen gegenübersteht, die Bürger, die Menschen, eigentlich als das, sagen wir mal, als das Gute, als das Positive, als das, was man nicht lässt, von Staat wegen hochhalten. Das ist auch das, was in der Formulierung steckt, gegen die Individualität gerichtet. Tja, die Individualität von Privatsubjekten, die findet die Gewalt gleichzeitig beschränkend, dann wenn man halt selber mal was nicht darf, und gleichzeitig hilfreich, wenn nämlich die Konkurrenten mal was nicht dürfen. Deswegen fühlen sich die Bürger gar nicht unterdrückt. Das war der große Irrtum der RAF. Die haben gemeint, wenn man zeigt, dass der Staat angreifbar ist, und das war immer die Idee, die Leute sind eingeschüchtert durch die Übermacht der Repression. Und man muss nur beweisen, dass die Übermacht so übermäßig auch nicht ist, dass die verletzbar ist. Und wenn die Leute das merken, dann würde auch bei ihnen die Angst von ihnen abfallen. Dann würde ihr verängstigt sein, nachlassen und dann würden auch sie Anspruch stellen und aufbegehren und sich die Repression nicht mehr bieten lassen. Also er ist selber ein Interessent an dem ganzen Zirkus. Er müsste erst das Interesse ablegen, dann würde er sich unterdrückt vorkommen. Gut, also das ist der Irrtum und insofern ist es schon, also es sagt ja schon die Überschrift, das Wort Anarchismus. Das sind welche, die kritisieren die Herrschaft. Gut. haben wir es soweit. Außer wir wollen noch darüber weiter bohren. Also schon okay. Muss nicht unbedingt voran.
Ja, bloß aber dann selber lässt es nicht. Wenn der Völker sich als der Völker dieses Staates begreift, was ja auch solche Leute gibt, die beispielsweise andere Entstandungen haben. Dafür, dass sich der Bürger als Bürger des Staates begreift, gibt ja sehr wohl auch der Staat oder auch andere Organisationen, Institutionen etc. sehr wohl dafür Nachsorge tragen oder Sorge vorsorgen. Sondern ist das doch immer ein Wechselspiel, solange wir hier eine bürgerliche Gesellschaft haben.
Es fällt in das, was wir vor vielen Wochen mal diskutiert haben über Politisierung und politische Meinungsbildung. Wenn's, also die anderen Instanzen, die sich darum kümmern, dass die Menschen sich als Bürger dieses Staates auffassen. Da würdest du denken an Erziehung, später dann an die Medien, Schule. Gut, und das ist alles okay, findet ja auch statt. Nur, wenn es nicht ein materielles Interesse in der Position gäbe, die die Leute einnehmen, dann würden die Sprüche, die ihnen gesagt werden, an ihnen gerade so abfallen wie die Sprüche vom lieben Gott, an denen abfallen, die irgendwann am lieben Gott nichts mehr finden. Da bist du ja auch durch deine Sozialisation nicht gefangen und musst an ihn glauben.
Ja, das erklärt mir jetzt bloß, dass das nicht grundlos ist.
Ja, also dass der Grund in dem Verhältnis liegt, deswegen sind sie gut ansprechbar auf das Zeug.
Weil du das halt irgendwie jetzt gerade ausgelassen hast.
Ja, ja. Ja, du hast schon recht. Passt schon.
Die bürgerliche Dialektik funktioniert ja tatsächlich. Das ist sie ja.
Ja, und du kannst auch mit gutem Recht sagen, die Menschen werden nie so politisiert, wenn sie nicht in ihrer Tageszeitung die tägliche Interpretation, wie soll man es denn heute wieder sehen, kriegen würden. Warum sie dafür empfänglich sind, das war mein Argument. Ohne dass sie dauernd betreut würden. Also betreut im Sinn von, heute soll man es wieder so sehen, dass wir im Kosovo jetzt eingreifen müssen, hat den guten Grund, dass die Steuern drauf müssen, hat den guten Grund, und das ist nicht gegen die Menschen gerichtet, wenn die Renten gesenkt werden, sondern es ist im Interesse der langfristigen Haltbarkeit des Rentensystems, das Zeug. Ja, wenn sie das nicht dauernd gesagt kriegen würden, dann würden sie ja manchmal wundern, was alles geschieht. Aber die Aufforderung, stell doch du dich auf den Standpunkt des Staats, würdest du es anders machen, die macht einfach jeder Bildzeitungsleser mit.
Alle,
ja, absolut alle. Bloß, weißt du, bei den Akademikern, da sieht man es ja auch gleich, die kriegen ja wirklich die Aufforderung, denke mit die Probleme des Finanzministers. Also die Zeitungen sind ja schon so, wie wenn sie immer den Finanzminister beraten wollten.
Ich hätte jetzt gerne noch mal gefragt, wie man das Dialektkonzept kann vielleicht in manchen kleinen demokratischen Ländern funktionieren, aber hier zu lassen, wenn die auch oder nicht funktioniert. Warum kann es in Deutschland funktionieren, hier nicht?
Erstmal richtig von den materiellen Verhältnissen her. Wenn du eine Gesellschaft hast, in der der große Teil, also in der im Grunde alle, bis auf die echt Besitzenden, das sind wenig, alle Lohnabhängige sind, vom Staat darauf verwiesen, das ist dein Eigentum, du selber nämlich, du musst, aber du darfst auch, in die Konkurrenz einsteigen und für dich rausholen, was drin ist. Und, das ist die zweite Hälfte, und der größte Teil der Bevölkerung auch irgendwie dafür benutzt wird, einen Weg findet, eine Erwerbsquelle aufzutun. Arbeit, selbstständig machen, kleinen, kleinen Maßstab, was es halt alles so gibt. Solche Leute erkennen dann aber auch die Eigentumsgarantie nicht bloß nach der Seite, die sie ist, Ausschluss, sondern auch nach der Seite von dem, was mir gehört, werden auch die anderen ausgeschlossen. Das ist der Unterschied zu Lateinamerika. Was anders ist, eine Gesellschaft, in der auch alle Menschen so enteignet sind, dass sie auf Lohnarbeit angewiesen wären, aber hin und vorn keine Chance, ein Leben durch einen Dienst an fremdem Eigentum zu verdienen, dann bleibt außer Ausschluss gar nichts. Dann ist man selber vor allem ausgeschlossen, aber das, wovon man die anderen gern ausschließt, nämlich dem eigenen, was einem selber gehört, das gibt es überhaupt nicht. Dann erscheint den Leuten die Herrschaft nur als, naja, die organisieren die Macht von denen, denen alles gehört. Es ist auch die Wahrheit, warum die bürgerliche Gesellschaft schon immer Sorgen hat, wenn sie allzu viel Arbeitslose schafft. Allzu viele Leute, die weit davon entfernt, den Horizont der proletarischen Existenz zu überschreiten und zu sagen, ich will was anderes. Wenn es allzu viele gibt, für die eine proletarische Existenz für ein Ideal bleibt, das nicht erreichbar ist. Ja, dann gibt es welche, die sagen, ist denn das irgendwie auch noch für mich da? Dann weiß man ja, die erste Reaktion heißt, der Dienst wird im Land nicht ordentlich organisiert. Also wieder die erste Reaktion ist, da gibt es zu viele, die sich dem Dienst entziehen. Deswegen gibt es für mich keine Arbeit. Ja, mal weil Ausländer hier sein dürfen, mal weil das Geldkapital an Casino-Kapitalismus abzieht, anstatt in Fabriken zu investieren, mal weil die Bonner alle Flaschen sind. Das sind die ersten Antworten, aber es kann ja auch mal linke Antworten geben. Bloß Rechte wie Linke sind für die bürgerliche Gesellschaft eigentlich störend. Rechten mindestens störend, Linke zerstörerisch, wenn sie zum Zug kommen. Gut, deswegen braucht es die bürgerliche Gesellschaft auch ein bisschen, dass sie einen beachtlichen Teil des Volkes in die Gleichung von Dienst und Leben können einbindet. Und die Staaten, wo wirklich die Staatsmacht als pure Unterdrückung erscheint, die ist eine, wo die Macht die Gleichung von Dienst und Leben überhaupt nicht hinbringt. Anderer Fall ist Afrika. Dienst und Leben wird dort nicht hingebracht, weil die Bevölkerung einfach mit dem, was dort an Ökonomie existiert, einfach null zu tun hat. Da gibt es eine Bevölkerung, die hat aber die ist keine Reichtumsquelle des Staats wie bei uns, sondern die gibt es, die leben und wenn sie überhaupt auffallen, stören sie. Und es gibt Reichtumsquellen, die haben mit dem Volk nichts zu tun. Das sind im Wesentlichen ausländische Kapitale, die irgendwo mal Bauxit abbauen, mal irgendwo eine Bananenplantage hochziehen. Und dafür braucht es aber das Volk wieder gar nicht oder zu 0,5%. Das ist auch so ein Fall. Die kriegen die normale Politisierung nicht hin. Die kapitalistische. Diesen Wahnsinn, diesen Unklar, das Moderne an der modernen Herrschaft, den Untertan an der Herrschaft zu interessieren, das kriegen die nicht hin. Dann erscheint die Herrschaft auch als pure Unterdrückung. Deswegen geht da mal eben ein Aufständischer, sagt, jetzt wird anders gespielt und dann melden sich die nicht. Ja, ganz viele heißt jetzt aber, der Vergleich mit Nicaragua heißt dann schon, 60-70% nichts haben. Und eine echte Minderheit überhaupt an der nationalen Ökonomie beteiligt ist als Diener. Als überhaupt Bezahlter. Ja, dann, aber das heißt ja was. Ne? Also da gibt es vorher alles mögliche andere, als bis so weit kommt. Das
funktioniert doch immer noch bei den Leuten, die jetzt vielleicht arbeiten, die immer
Eben, das soll jetzt erstmal heißen, wenn die kritisch werden, dann treten sie als verzweifelte Nationalisten auf den Plan. Viel eher, als dass sie sich zurücklehnen und sagen, wofür ist denn die Ökonomie überhaupt da und ist es denn ein Wunder, dass es so viel Arbeitslose gibt. Viel eher andersrum. Ja, deswegen ist es für uns, wo es das erst erstmal gibt, eine vollpolitisierte Bevölkerung. Und auch eine Bevölkerung, die zu größten Teilen gebraucht worden ist und heute immer noch zu sehr, sehr großen Teilen benutzt wird, ist es für uns überhaupt keine Hoffnung. Je mehr Arbeitslose, desto mehr geht es in unsere Richtung. Ganz im Gegenteil. Dann werden alles viel der automatische Weg ist, werden verzweifelte und verlumpte Nationalisten. Da ist es was anderes. Länder wie die dritte Welt eben, Afrika oder manche in Lateinamerika, die haben es nie zu einer Politisierung gebracht. Da hat immer schon der Staat neben den Leuten existiert und mit den Leuten immer bloß eine Verkehrsform gekannt. Man hat sie vertrieben, weil irgendein Latifundienbesitzer einen Rechtstitel erworben, gekriegt oder schon immer gehabt hat. Und die Klasse dient dem Eigentum der anderen, dann könnt ihr leben, die Gleichung. Proletarier als ehrenwerte Existenzform gibt es dort halt nur als Minderheitenprivileg.
Die Menschfrage, wenn sich zwar die Geschichte nicht wiederholen lässt, lässt sich aber doch das Prinzipien wiederholen, weil mir scheint es so, wenn jetzt heutzutage extrem viel Menschen aus den Schichten, beispielsweise der Arbeitslosen, nationalistisch drauf sind, dann ähnelt es doch sehr im Zeitpunkt von vor 60 Jahren, vor über 60 Jahren.
Ja, jedenfalls, wenn es da jemanden gäbe, der Meinung wäre, man könnte. Ach ja, vielleicht muss ich das noch sagen. Aber das eigentlich nächstes Mal dran, Leute, wir können doch nicht die Themen einfach konsumieren. Dann haben wir keine mehr. Also das nächste Mal ist das mit den Rechtsradikalen dran. Verschieben wir das einfach. Als Diskussion ergeben. Schon heikel, dass es überhaupt losgeht mit die Raffmachtpropaganda der Tat und es scheitert in Deutschland voll und ganz. Dasselbe klappt woanders mal. Ja? Okay, mag sein, dasselbe klappt woanders mal wegen einer Bedingung. Über die Bedingung haben wir jetzt dauernd geredet. Außer, dass das klappt, war aber kein Bezugspunkt. Es ist schon richtig, der Einwand. Ja, mit welchem Standpunkt finden dann da Umsturz statt? Irgendwie sowas ähnliches wie, dass der Staat auch meiner sein soll, ist ein Ideal, mit dem dort losgezogen wird. Also wollen Sie einen guten Staat, einen Staat, der auch an die denkt, die halt auf den Dörfern gucken. Das merkt man ja bei den Sandinisten, die waren ja irgendwas und trotzdem haben sie also ja halt wirklich einen verantwortlichen Staat, auch für die, die nichts zum nationalen Reichtum beitragen. Das war eigentlich das Ganze, das Ideal der Sandinisten. Und das Ideal ist übrigens, einerseits ist es ein Ideal und andererseits, wenn man es durchführt, ist es eigentlich die Praxis des Entwicklungsstandpunkts. Nämlich ins Volk investieren, auch wenn es noch nichts bringt. Bitte?
Sonst diese Ideale ja nicht die Ideale.
Ja.
Ist das auch das Ostblock?
Nein, das meine ich nicht. Ostblock fällt wirklich ein wenig in ein anderes Eck. Die haben ja wirklich was organisiert an Nützlichkeit der Leute. Die haben eben nicht, also bei denen ist es nicht dabei geblieben, wir investieren mal in medizinische Versorgung und Ausbildung und dann stehen sie wenigstens gerade und können schreiben und lesen und dann schauen wir schon, ob sie was nützen. Das hat doch bei den Sandinisten immer noch, und die hatten doch selber noch Weltwirtschaftsbezüge. Und dann sind wir auch ein Angebot, dass Industrie herkommt oder können selber eine hochziehen und konkurrenzfähige Waren auf dem Weltmarkt werden. Die wollten sich gar nicht abgrenzen und ausklinken und sagen, wir organisieren was für uns nützlich ist, einfach so. Da gibt es in der dritten Welt viel, die heißen alle in der dritten Welt Sozialisten, die den Standpunkt der Entwicklung einnehmen. Weil den Standpunkt, die existenten Reichtumsquellen auf dem Weltmarkt ausnutzen, der Standpunkt ist identisch mit des Volk abschreiben. Aufs Volk gleich überhaupt, das trägt nichts bei, das stört bloß. Deswegen, wie gesagt, Tshombe und Lumumba und so Leute, das waren welche, die haben alle Sozialisten geheißen, auch Mugabe noch. Warum haben sie Sozialisten geheißen? Weil sie den Standpunkt, die Nation entwickeln zu einer Reichtumsquelle, gegen die ökonomische Rolle, die ihr Land im Kapitalismus von sich aus spielt. Also in der Weltwirtschaft von sich aus spielt, weil sie gegen diese ökonomische Rolle einen Entwicklungsstandpunkt eingenommen haben. Deswegen gelten sie heute noch als der verkehrte Weg und lauter so Zeug. Heute sind sie alle schlau geworden und sagen, ja, man muss sich auf die Reichtumsquellen konzentrieren, die man hat. Also auf die paar Ölquellen, auf die paar Bauxitminen und auf die paar monopolistischen Naturprodukte, die halt nur dort zu erzeugen sind. Punkt. Jetzt war alles bloß ein Exkurs aus, dort liegt wirklich ein anderes Verhältnis vor. Die Grundlage der Politisierung, nämlich Ergleichung von Dienst und Leben können, wird dort gar nicht organisiert. Wo gelebt wird, hat es nichts mit dem Dienst zu tun und Dienst kommt nicht zustande, außer für eine verschwindende Minderheit. Jetzt mache ich halt mit der Solidarität das, was ich das letzte Mal mit der Gleichheit gemacht habe. Nämlich halbwegs schnell abhandeln und schauen, ob es reicht oder nicht. Es ist in einer Hinsicht ein bisschen weniger als das alte, als die anderen Dinge, weil Solidarität ist anders als Gleichheit und Freiheit kein Organisationsprinzip der bürgerlichen Gesellschaft. Gleichheit und Freiheit sind wirkliche Rechtszustände. Solidarität ist das Bleibende. Ja, Solidarität zerfällt in zwei Sachen. In eine Realität, die ist überhaupt identisch mit das ist der Staat. Und in ein Ideal. Und das heißt, die Leute sollten doch eigentlich zusammenstehen. Da gehört jetzt eins dazu, das ist interessant, seit der Französischen Revolution wird die bürgerliche Gesellschaft von ihren Mitgliedern nicht als das aufgefasst, was sie ist. Nämlich als, es ist halt eine Gesellschaft, in der, zusammengehalten wird sie bloß durch die Gewalt des Staats und in ihr ist die einzige Gemeinsamkeit die Gemeinsamkeit der gegeneinander gerichteten Erwerbsinteressen. Die Gemeinsamkeit ist ein Gegeneinander. Man muss sagen, wer sich das klar macht, wäre auch schon wieder dagegen. Kein bürgerlicher Mensch hält es aus, sich den Gedanken festzuhalten, dass die Gemeinsamkeit ein Gegeneinander ist und sonst nichts. Weil ich habe schon öfter an verschiedenen Stellen erzählt, es gibt doch keinen Bäcker, der sagt, naja, ich backe das Brot, weil ich Geld verdienen will, was denn sonst? Jeder hält die konkrete Arbeit für einen Dienst an den anderen Leuten. Ja, ich backe Brot, damit alle was zum Essen haben. Ich baue Häuser, da haben die Menschen was zum Wohnen. Und verdienen, ja, das muss sein, das ist die andere Seite der Arbeit. Man hält sich doch zugute, dass man eine Arbeitsteilung macht, wo alle was davon haben. Das gar nicht stimmt. Dass alles, was an Arbeitsteilung zustande kommt, das Resultat von Konkurrenz ist. Und dass Arbeit, die sich nicht als Erwerbsmittel eignet, gleich gar nicht gemacht wird. Obwohl sie nötig wäre. Das halten die Leute mal für ein Problem, aber nie für, das ist die Wahrheit über die Arbeitsteilung. Also, die Leute konkurrieren, und das wissen sie auch, und das ergänzen sie um den Gedanken der Brüderlichkeit. Das ist aber keine Wahrheit, nämlich um den Gedanken, unsere Vergesellschaftung, unsere Gemeinschaft ist nicht bloß eine negative, eine Klammer von Konkurrenten, sondern die wäre eine tatsächliche Kooperation. Es wäre ein Miteinander, es gibt eine gemeinsame Daseinsvorsorge. Kein Mensch hält es aus, sich als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft zu denken und nicht sich auch die Seite der positiven Gemeinsamkeit irgendwie zugute zu halten. Diese Idee, wir sind doch Mitglieder dann eines Staates, und unterstützen uns wechselseitig, helfen uns, arbeiten zusammen. Diese Idee ist eigentlich das, was in der Idee der Solidarität ausgedrückt wird. Oder in der Brüderlichkeit. Brüderlichkeit sagt es noch viel schöner altmodisch. Es ist der Antibegriff zum Gegeneinander. Ein Miteinander. Wo ein Miteinander echt ist und existent, ist es das Miteinander, das der Staat organisiert. Dann ist aber getrennt von den Konkurrenten ihre Gemeinsamkeit eine, die muss gegen sie als Gewaltverhältnis durchgesetzt werden. Abgetrennt von ihnen existiert ihre Gemeinsamkeit, und zwar als Zwang gegen sie. Wenn der Staat Steuern eintreibt und dann ausgibt für sogenannte Gemeinschaftsaufgaben, hat es die zwei Seiten. Einerseits sind die Gemeinschaftsaufgaben halt wieder nichts anderes als der Rahmen und der Konkurrenz und die Bedingung ihres Erfolgs. Straßenbau, Energieversorgung, aber auch Ausbildung, damit immer genügend zur Verfügung stehen am Arbeitsmarkt. Alles Gemeinschaftliche ist von den Bürgern abgetrennt, denn ihr Geschäft ist es Konkurrieren. Alles Gemeinschaftliche ist abgetrennt als Staatstätigkeit. Die verhält sich zu ihnen aber wie eine äußere Pflicht, für das müssen sie Steuern abdrücken. Und dem müssen sie mit ihren Interessen weichen, wenn der Staat meint, er muss jetzt was erledigen. Das ist der einzige Fall, wo das Eigentum nicht gilt. Wenn der Staat sagt, da muss eine Straße hin, dann ist das wichtiger, als dass wer ein Eigentumsrecht drauf hat. Wird er entschädigt, aber behalten kann er es nicht. Also die einzige wahre Daseinsgemeinsamkeit ist eigentlich die, die im Staat als gewaltsame gegen die Bürger organisiert ist. Sie selber sind mit dem Gegeneinander beschäftigt, nämlich mit dem, ich muss schauen, dass ich für mich am Markt raus soll, was geht, und es geht auf irgendjemands Kosten. Noch näher und enger ist die Solidarität, die wahre, die existente, eine, die der Staat organisiert, und zwar in Bezug auf die Arbeiterschaft. Auch da gibt es ja Solidarität vom Staat organisiert, und das ist die Zwangsgemeinschaft der Klasse. Heißt, die Sozialkassen, alle drei oder vier. Was sind die? Das sind Zwangsversicherungen, heißt es ja. Das sind Einrichtungen, da zwingt der Staat die Arbeiterklasse und nur die. Denn wer Vermögen hat, braucht nicht Neidzahlen in die Arbeitslosenversicherung. Und wer genug verdient, braucht keine Rente bezahlen. Und Krankenversichern darf man sich privat, wenn man eine gewisse Verdienstgrenze überschreitet. Also die Solidarität wird wirklich innerhalb derer, die halt lohnabhängig sind und auch noch dabei ein gewisses Niveau nicht überschreitet. Die berühmten 5.600 Mark waren es mal, was im Augenblick ist, weiß ich nicht genau. Da wird eine Solidarität organisiert, aber die wird erzwungen. Erzwungen im Sinn von erstens, die Leute werden zum Zurücklegen für die absehbaren Notfälle des Lohnarbeiterdaseins gezwungen, eine Rücklage, die sie von sich aus nicht bilden würden, weil sie eigentlich nicht gut bilden können. Wenn man den Leuten überließe, sich zu versichern, käme raus, viele haben zu wenig Geld, als dass sie es abzweigen könnten und nicht verbrauchen, sondern zurücklegen. Also wird es erzwungen. Zweitens erzwungen im Sinn von, alle müssen zahlen, damit die, die gerade in die Notlage geraten, was abkriegen. Der Lohn der Klasse wird umverteilt. Nichts, was wem anders gehört, was den Selbstständigen gehört, wird nicht angetastet. Umverteilt wird der Lohn der Arbeiterschaft. Und zwar zwischen denen, die gerade beschäftigt sind und denen, die gerade nicht beschäftigt sind. Zwischen denen, die noch jung sind und denen, die schon so alt sind, dass sie nicht mehr Geld verdienen können. Zwischen denen, die gesund sind und denen, die krank sind. Weil der Lohn nicht reicht, um Reserven zu bilden oder um Geld anzusammeln, mit dem man dann sorgenfrei leben kann. Weil er nicht reicht, wird das, dass er für die ganze Klasse reichen muss, organisiert, aber als Zwangssolidarität von oben. Die schaut dann auch entsprechend aus, das haben wir ja jetzt Tag und Tag für Tag. Jeder kann ausrechnen, dass wer in die Rentenkasse neizahlt, nicht mehr rauskriegt, was er neigezahlt hat. Während wer sich privat versichern kann, damit noch eine Kapitalanlage macht und im Laufe von 30 Jahren, 200.000 Mark neizahlt und 450.000 Mark rauskriegt. Also, wo Solidarität real ist, ist sie ein erzwungenes Verhältnis. Ein Teil innerhalb, in dem Fall innerhalb der Arbeiterklasse, echt Daseinsvorsorge für die absehbaren Notfälle. Also für die, die notwendig sind, nicht für die Zufälle. Für die, wo man schon weiß, dass sie eintreten. Wo aber der Lohnarbeiter eigentlich mittellos denen gegenübersteht.
Ist aber, pardon, ist doch nicht unbedingt schlechthin das Kennzeichen einer bürgerlichen Gesellschaft.
Nein.
Weil in einer sozialistischen Gesellschaft habe ich ja auch sehr wohl die Diktatur des Proletariats. Also, wo ich sage, ich möchte nicht mehr als Klasse, dass es hier Mehrwert gebildet wird.
Warum fällt dir jetzt das an der Stelle ein?
Weil du Zwang hast.
Ach so, wegen Zwang. Also du bist jetzt auf Zwang abgefahren und Zwang kannst doch auch im Sozialismus geben.
Sozialismus ist ja keine klassenlose Gesellschaft.
Naja, das ist jetzt halt die... Die Geschichte. Der Übergang ist eine gewaltsame Angelegenheit. Gewaltsam erstmal, man muss die existente Gewalt loswerden, wie auch immer. Und zweitens, der neue Zweck ist dann damit konfrontiert, dass er, selbst wenn er gewonnen hat, viel Gegner hat. Und alte Rechte. Die darf er nicht gelten lassen, sonst gilt er selber nicht. Also geht er über sie hinweg. Wenn man also sagt, Diktatur des Proletariats, das ist der einzig reelle Sinn davon. Ansonsten ist das Ziel natürlich die Einrichtung einer Wirtschaftsweise, die sich durch ihre Nützlichkeit rechtfertigt und deswegen Zwang gegen jedermann überflüssig macht. Irgendwo haben die Kommunisten schon nicht bloß das Ideal der Planwirtschaft, sondern auch das Absterben des Staats. Das Wort Absterben ist jetzt halt die vernünftige Ausdrucksweise. Es ist schon klar, dass man den bürgerlichen Staat abschaffen kann und dann ihm die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt schauen wir mal, was sich was selber wächst. Na, das muss man schon einrichten. Und das muss man einrichten, und wenn man es gegen Widerstände einrichten muss, dann muss man die halt brechen. Das sind ja auch die anderen nicht faul, wenn sie Widerstand brechen wollen. Nur, einfacher positives Verhältnis zur Gewalt, das ist verkehrt. Nicht sagen, und Sozialismus ist, wenn die Gewalt endgültig für gute Zwecke eingesetzt wird. So ist es auch wieder nicht. Wenn die Zwecke gut sind, dann muss es wohl auch so sein, dass Gewalt irgendwie, und zwar nicht irgendwann in ein paar Jahrhunderten, ne, also irgendwie sehr schnell überflüssig wird. Wenn unsere Theorie stimmt, dass die Gewalt bloß die gewaltsame Klammer der Konflikte von gegensätzlichen Interessen ist, ja, dann ist, wenn man gegensätzliche Interessen beseitigt, dann braucht man den andauernd jeden beaufsichtigen. Dann hat aber auch die Gewalt kein Recht mehr, dann soll sie abdrehen. Ja, das ist jetzt bloß zu Diktatur des Proletariats. Ja, das ist ja so ein Begriff, der war gemünzt auf der Übergang, da machen wir uns nichts vor. Der Übergang ist, dann herrscht ein neuer Zweck diktatorisch über eine Gesellschaft, die auf dem Zweck noch gar nicht steht. Weil da eben eine Minderheit oder eine Mehrheit einen Umsturz hingekriegt hat, und dann steht sie da mit ihrem Umsturz und mit der erworbenen Staatsmacht. Und mit der will sie was anstellen. Aber sie muss sich überflüssig machen, und wenn sie das nicht, sei es will, sei es schafft, dann ist auch der gute Zweck über kurz oder lang im Arsch. Gut, war jetzt halt bloß zur Klarstellung. Nicht zu positiv besetzen den Begriff Diktatur des Proletariats. Ja, die Klassiker haben ihn geschrieben, jetzt habe ich halt gesagt, wo das Bedürfnis für die Ausdrucksweise herkommt, aber gut. Wo sind wir? Wir sind an folgender Stelle. Die einzige wirkliche Solidarität ist die Gewalt des Staats. Das ist das Zusammenhalten der Leute. Aber das Zusammenhalten ist, sie werden zusammengehalten und sie halten nicht so. Deswegen gibt es jetzt was Zweites, nämlich ein geistiges Bedürfnis, den Glauben an die Gemeinschaftlichkeit, an das, dass man kooperiert und dass man was für einen anderen übrig hat, dass man eine Gemeinschaft bildet. Es gibt ein Bedürfnis, den Glauben zu betätigen, am Leben zu halten und zu betätigen. Aus diesem Glauben kommt jetzt was raus. Richtig eine ganze Ecke von Praxis, und zwar ganz normale bürgerliche Praxis, nämlich Charity, Almosen. Menschen stehen auf dem Standpunkt, ich habe Verantwortung für meinen Nebenmann. Stellt euch mal das vor, mitten in einer Gesellschaft, wo ihr ökonomische Aktivität drin besteht, sich vom Kuchen was zu holen, und es geht auf Kosten von dem Nebenmann oder sonst irgendeinem Nebenmann. Mitten in der Aktivität haben sie das Bedürfnis, das zu dementieren. Also ihren Glauben daran, dass sie nicht bloß ein Gegeneinander, sondern zumindest auch eine Gemeinschaft bilden, den Glauben zu beglaubigen, dem Glauben ein Feld der Betätigung zu verschaffen. Und da lassen sie tatsächlich manche Mark springen. Aber das ist jetzt schon die schöne Geschichte. Es verhält sich, also der Sonntag der Solidarität wie zum Werktag der Konkurrenz. Es ist ein ideologisches Ergänzungsverhältnis. Keiner sagt, ja, wenn wir keine Opfer wollen, darf man halt nicht mehr konkurrieren. Nein. Wir haben Verantwortung für die Armen. Das schon. Das wird manchmal ideologisch so weit getrieben, dass es heißt, wenn der Staat ein Sozialstaat ist und für die Armut sorgt, dann zerstört er die Gebebereitschaft der privaten Bürger. Und Amerika wäre ein wunderbares Vorbild, da würde der Staat überhaupt nicht für die Armen und für diese sozialen Probleme sorgen, aber dafür würde die private Spendenbereitschaft blühen. Jetzt die kniffligste Seite. Solidarität als die Tugend der Arbeiterbewegung. Als die Tugend der Arbeiterbewegung. Das kennt man doch, die Gewerkschaftssolidarität, die drang auch manchmal Parolen. In Polen hat eine Gewerkschaft sich Solidarität genannt. Solidarisch sein, sei solidarisch. Ihr kennt den Spieß umgedreht. Wer Gewerkschaftskonzepte bemeckert, kriegt den Vorwurf, er ist unsolidarisch. Ein Spalter. Das ist es. Solidarität als die Tugend der Arbeiterbewegung. Was ist das Komische dran? Ist es kritikwürdig oder ist es ein Segen, dass wenigstens das gibt? Ist es zweckmäßig? Ja, jetzt kann man das auf das Problem der gewerkschaftlichen Solidarität beziehen. Am leichtesten fällt es euch vielleicht auf, wenn man sagt, es gibt wirklich Parolen. Oder Werbekampagnen, wenn ein Streik ansteht. Dann laufen die Betriebsräte oder die Vertrauensleute im Betrieb rum und sagen, Kollegen, seid solidarisch. Man sagt natürlich keiner Scheiß, ich bin unsolidarisch von aus Überzeugung oder irgend sowas, sondern dem kann man sich schlecht widersetzen. So, dann ist er ganz frech und sagt, ich scheiße auf deine Solidarität. Dann gebe ich einen Grund an und sage, vielleicht hat der Gewerkschafter nicht gut argumentiert, aber der kann sagen, wenn wir nicht solidarisch sind, macht uns der Unternehmer gleich an. Unsere Macht ist die Solidarität. Unsere Kraft ist die Solidarität. Das sind Sprüche, die, ich weiß nicht, ob sie auf Spruchbändern stehen, aber die könnten alle draufstehen. Ja eben, es geht doch um die Frage, stimmt's oder stimmt's nicht, liegt da Fehler vor oder liegt kein Fehler vor, das ist doch das Knifflige an dem Ding.
Wenn Sie ideal alles solidarisch werden, das wird die Gesellschaft, die Gewerkschaften, da hatten Sie eine Monopolstellung, da können Sie dann diktieren.
Um im individuellen Konkurrenzkampf nächstens wieder besser darzustellen. Den will man nämlich mal nicht aufgeben. Man will ihn unterbrechen. Dein Gedanke geht an die. Man will ihn unterbrechen, den Konkurrenzkampf, damit man für das Erwerbsleben, das man ja fortsetzen will, nächstens auf einer besseren Basis ausoperiert. Gut, das geht jetzt hin an. Tja, warum muss denn die Gewerkschaft zur Solidarität aufrufen?
Das ist ja eine Sanktion. Das wäre ein Streik oder was weiß ich.
Also, nein, nicht, ja, nicht erst mit, um die Angst zu überwinden. Erstmal um den Unwillen der Leute zu überwinden. Das ist nicht gleich. Weißt du, Angst hat wieder die Seite. Alle sagen, na klar, das wäre das Richtige. Und dann trauen sie sich nicht, weil sie Repression fürchten. Aber die sagen doch erstmal schon gar nicht alle, das wäre das Richtige. Was? Ja.
Weil wie konkurrieren denn die Arbeiter miteinander? Wenn gar nicht selbst ohne Zeit, das sind wir Firma ja, vor allem sind da irgendwo ein anderes. Sind sie dann in Konkurrenz miteinander?
Vielleicht ist Konkurrenz gar nicht der Witz.
Das ist gut, weil
Ja, ihr müsst so reden, immer an, nicht bloß aneinander, sondern halt auf Fremdes.
Sie sind ja, glaube ich, eigentlich laut den empirischen Fragen hier, aber warum ist diese Abwehrlagenschöpfung notwendig?
Und da kann ich eigentlich nicht. Keine empirische Frage, das ist wie alle Fragen, die wir hier wälzen, eine notwendige. Also es ist die Suche nach einer Notwendigkeit, nicht nach, naja, wenn Sie alle drauf hören, muss der Vertrauenskörper halt rumlaufen. So geht es nicht, das ist nicht die Antwort. Aber wir waren jetzt schon ziemlich weit in den Überlegungen. Wir waren schon ziemlich weit und die Schritte sind, der Arbeitskampf für den Lohnempfänger, für den Lohnabhängigen, ist halt selber ein Widerspruch. So, und der Widerspruch hat jetzt mehrere Ausdrucksweisen. Deine Ausdrucksweise war erstmal die klassische, die gültige, der unterbricht sein Konkurrieren und macht eine Gemeinschaftsaktion, und zwar nicht, weil er es Konkurrieren satt hat und aufhören will, damit er morgen wieder konkurrieren kann, aber vom besseren Niveau aus. Jetzt hat er es näher bestimmt, was heißt denn eigentlich konkurrieren, weil das hast du bezweifelt. Ist okay, so konkurrieren sie doch gar nicht groß miteinander. Ein Arbeiter sticht doch nicht gleich immerzu den anderen aus. Nein, konkurrieren heißt erstmal, man erledigt die Aufträge der Vorgesetzten ordentlich, dann ist man ein zuverlässiger Mitarbeiter, dann hat man eine gewisse Sicherheit, dass man morgen auch wieder beschäftigt wird. Manchmal hat man in dem sogar die Erwartung, und dann kann man auch mal mehr bezahlt kriegen, weil man in der Hierarchie im Betrieb hochsteigt, weil, wenn die Leistung anerkannt wird. Also jeder Arbeiter steht ganz automatisch, Arbeiter, Angestellte, bis, und je höher sie hinaufkommen, desto mehr, steht ganz automatisch, hat ein Konkurrenzmittel oder ein Erwerbsmittel. Und das ist, dass er die Anforderungen des Arbeitsplatzes erfüllt und möglichst gut erfüllt. So. Dieses ist sein Mittel, sein Erwerb zu sichern. Die Gewerkschaft ist eigentlich einerseits die Erkenntnis, dieses Mittel bringt es gar nicht, und andererseits die Aufforderung, verzichte darauf. Beschädige auch das Bild, das du beim Vorgesetzten hinterlässt. Aber auch verzichte auf das Einkommen, das in den Streiktagen anfiele. Damit wir alle miteinander uns morgen besser stellen. Heute, jeder tut mit seiner Arbeit, und ob er das in Nummer 1 macht oder hinten oder bloß als Nebengedanken oder gar nicht dran denkt, jeder tut sich mit seiner Arbeit in ein Verhältnis zu seinem Nachbarn setzen. Wer ist der Zuverlässigste, wer ist der Geschickteste, wer kann einen größeren Verantwortungsbereich übernehmen und so weiter. Sie werden verglichen von den Chefs. Und sie entsprechen dem, dass sie verglichen werden, indem sie die Beweise ihrer Brauchbarkeit liefern. Und das sollen sie aussetzen und auf einmal alle gleich sein gegen die Chefs. Und zwar alle gegen sie. Der Verzicht auf den Erwerb und der Verzicht auf das Erwerbsmittel, dem Chef beweisen, dass man ein guter Arbeiter ist. Der Verzicht, der kommt den Leuten hart an, weil auf das wollen sie ja weiterhin setzen. Deswegen sehen Sie ein, dass man gemeinsam kämpfen muss, aber wollen auf gar keinen Fall der Erste sein. Deswegen ergibt sich Ihnen das Problem, dass Sie es einerseits anerkennen, also wenn Sie gewerkschaftliche Gedanken überhaupt mitmachen, also wenn Sie überhaupt gelten lassen, dass Sie außer Ihrem Mittel konkurrieren, noch was brauchen. Und heutzutage gibt es ja viele, die erkennen das auch gar nicht mehr an. Und sagen, ich brauche nichts anderes als meine Leistungsfähigkeit. Wenn Sie es jedenfalls tun, dann ist noch nicht viel gewonnen, weil dann haben Sie auf einmal zwei, und zwar total entgegengesetzte Mittel. Und das mit der Solidarität ist halt einerseits nötig, andererseits heikel, und drittens weiß man gar nicht, ob es viel bringt. Und deswegen wird das Zusammenstehen im Arbeitskampf fast zu einer moralischen Aufforderung. Das ist jetzt, das seid solidarisch. Ihr könnt doch auch sagen, ja Leute, wenn wir mehr Lohn wollen, müssen wir das halt machen, und wer will schon weniger Lohn? Nein, die Gewerkschaft selber geht dazu über, nicht den Leuten Errechnung anzubieten und zu sagen, das lohnt sich, sondern ihnen abzuverlangen, sie sollen Verantwortung zeigen vor ihrem höheren Arbeiterstandpunkt. Und jetzt kommt das, was du gesagt hast, nämlich Leute, die einen gemeinsamen Kampf betreiben, weil sie einen gemeinsamen Zweck haben, brauchen sich doch nicht für Solidarität aufrufen. Wenn der Zweck gemeinsam ist, dann gibt es Solidarität als Gesichtspunkt überhaupt nicht. Nur wenn der Zweck nicht gemeinsam ist, dann kann Solidarität überhaupt als Parole aufkommen. Also Solidarität ist die Gemeinschaftlichkeit als Tugend eben. Ja, das ist das, ich habe es vorhin andersrum gesagt, Solidarität, die Tugend der Arbeiterbewegung, ja, genau die Überschrift kann man behalten und das ist die Kritik. Es ist eine Tugend und das ist die Schwachheit dran. Und das ist übrigens dann auch die Schwachheit, wenn irgendwo ein Aufruf dazu passiert. Entweder man hat einen gemeinsamen Zweck, ja, dann braucht man keinen Aufruf, solidarisch zu sein. Oder man hat ihn nicht, dann ist der Aufruf, solidarisch zu sein, missachtet es, dass er gar keinen gemeinsamen Zweck hat. Ihr kennt es in der Linken, die Einheit der Linken muss geredet werden. Ja, wenn sie dasselbe wollten, bräuchte sich niemand um die Einheit sorgen. Wenn sie aber nicht dasselbe wollen, braucht sie auch niemand um die Einheit sorgen. Da soll man sich um das sorgen, was man will. Das ist aber eine ganz andere Frage. Und das ist das Solidarität, das ist genau dasselbe wie Einheit. Von diesen Gedanken. Die Gegensätze gibt es sowieso, aber man muss die Gemeinsamkeiten über die Gegensätze stellen. Das sind alles Aufrufe, die Gegensätzlichkeit der Interessen stehen lassen. Noch ein letzter Punkt. Solidarität ist nicht nur ein Wert, der in der Linken viel gilt, sondern genauso in der Rechten. Solidarität ist eben dieser Aufruf, setzt auf die Gemeinschaftlichkeit gegen die Gegensätze, die ihr habt. Das gibt es als linke Parole in der Arbeiterbewegung, war jetzt gerade die Rede, und das gibt es als rechte Parole. Der Unterschied ist nur, dass er auf verschiedene Kollektive bezogen wird. Deutsche Solidarität, nationale Solidarität üben. Mit dem Osten zum Beispiel, dass da jetzt immer Geld übergebracht werden muss. Wir dürfen doch die Solidarität mit den neuen Ländern nicht kündigen. Ja, was ist das? Es ist halt der Aufruf zu einer Gemeinschaftlichkeit, die ein Opfer ist. Im Namen des Kollektivs, welches floriert, nur dann, wenn die Mitglieder, in dem Fall die Bundesländer oder die Untereinheiten, mit ihren Egoismen zurückstehen. So, jetzt sagt was. Wenn nicht, lassen wir es gut sein. Es ist okay. Wir machen das nächste Mal die Rechtsradikalen. Ja, wie heißt die Überschrift richtig? Die Rechtsradikalen und Antifaschismus. Erstmal die größere Abteilung ist die Rechtsradikalen in Deutschland. Was sind das eigentlich für Kerle? Was ist die
und Frauen.
Männer und Frauen sind immer alles das Gleiche. Vor allen Dingen ein bisschen, wie denken die politisch und wie passen sie und wie passen sie nicht in die Landschaft. Die haben nämlich einen entscheidenden Unterschied zum Hitler. Nicht in dem, was sie wollen, sondern in dem, worauf sie treffen. Auf ein erfolgreiches Land treffen sie. Was sie wollen, ist nicht so anders. Nur ein Faschist, der auf ein erfolgreiches Land trifft, was fällt dem groß ein? Also das machen wir das nächste Mal. In 14 Tagen und dann ist die Sommerferienpause.